willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neumesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
Wir treffen uns hier alle 2 Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister, um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Und falls euch unser Podcast gefällt, so hoffen wir natürlich, freuen wir uns auch über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes.
In dieser Folge werden viele Details über den Mord an einem Kind sowie die ganzen Umstände ausführlich erläutert. Wenn es euch zu viel wird, sorgt bitte für euch und schaltet ab. Auch solltet ihr wissen, dass das Mikro von mir die ersten 25 Minuten Störungen verursacht hat. Das bedeutet, dass ihr erst ab der 25. Minute meine Stimme, also mein Mikro, wieder funktioniert und ihr dadurch halt meine Stimme besser hört. Für diesen technischen Ausfall entschuldigen wir uns und hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt. Nun geht's aber los. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Diesmal sind wir wieder auswärts, also nicht genau, muss man sagen, auf Reisen, Kurt und ich. Genau. Genau, ist kein Heimspiel. Wir haben uns wieder zu unserem Gast auf den Weg gemacht und freuen uns total, weil diesmal hat sich der Weg wirklich sehr gelohnt. Wir sind total dankbar und schätzen es sehr, dass Sie es bei uns in den Podcast schaffen. Schön oder erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Ingo Thiel.
Herzlich willkommen. Sehr gerne.
Vielleicht, wenn Sie Lust haben, stellen Sie sich erstmal selber vor, dass die Hörer überhaupt mal Bescheid wissen, wer sitzt denn da.
Okay. Also, mein Name haben Sie schon gesagt. Mein Name ist Ingo Thiel. Ich bin erster Kriminalhauptkommissar, seit 40 Jahren bei der Polizei, davon 26 Jahre Leiter der Mordkommission in Mönchengladbach. Wechsel jetzt gerade für die letzten 5 Jahre als Dozent für Vernehmungstaktiken bei Kapitalverbrechen, weil wir eine neue Gesetzesänderung haben. Wir müssen audiovisuell aufzeichnen und das ist ein neues, spannendes Betätigungsfeld, wo ich mich drauf freue.
Ja. Ja, und Sie haben ja auch schon mehrere Bücher geschrieben, ne?
Eins.
Oh, Entschuldigung.
Ja, vielleicht kann ich kurz sagen, klar, das Buch, ne, Soko im Einsatz von 2012. Ich muss mal gucken, weil die Titel habe ich nicht immer so präsent. Habe ich direkt damals, als es als Vorbestellung gab, schon reserviert bei Amazon, weil der Fall Mirko, der hat mich sehr persönlich beschäftigt, gehen wir ja auch noch drauf ein. Und inzwischen, voll toll, habe ich mich sehr darüber gefreut, sind die Sachen auch verfilmt worden. Einmal ein Kind wird gesucht, das ist der Fall Mirko. Und dann danach auch noch ein weiterer Film. Aber da gehen wir gleich, denke ich, auch noch drauf ein, ne? Ja. Wo dann Herr Thiel ja in der Hauptrolle dargestellt wird, verkörpert wird von dem deutschen, kann man sagen, Bruce Willis, oder?
Ja, hört er selber nicht so gerne. Wir sind mittlerweile befreundet.
Ach, wie schön.
Ja, aber es kam damals dann natürlich die Anfrage über verschiedene Schauspieler. Und letztendlich ist es dann Heino Ferch geworden. Und dann wurde ich dann gefragt, ob Heino Ferch okay wäre. Und dann habe ich gesagt, ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich sagen würde nein. Und das hat natürlich super funktioniert. Ist ein Profi, absoluter Profi. Und hat da gut hingekriegt.
Ja.
Ja. Viele Muss Kollegen haben gesagt, der rennt genauso wie du, der geht genauso wie du, der hat genauso eine Brag wie du.
Ja. Ach, das ist ja echt
klasse. Ja, wir haben uns dann auch mal beschnuppert, klar, ne, vor dem Set und haben uns dann 3 Stunden unterhalten und dann immer geguckt, wie gehe ich denn, wie stehe ich auf, denn, was mache ich denn so und wie bewege ich mich und das hat er ziemlich authentisch dargestellt, ja.
Das heißt, Sie sind auch, kann man direkt mal schnell einsteigen, zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Film?
Sehr. Also die sind ja damals auf mich zugekommen von verschiedenen Verlagen und wollten, dass ich ein Buch schreibe. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So, und dann kam der fünfte Verlag und dann habe ich gesagt, okay, können wir ja mal probieren. Und dann hat man mir einen Co-Autor zur Seite gestellt, Bertram Job, ein ganz feiner Mensch. Wir haben uns im Hotel Nico in Düsseldorf getroffen. Er ist Borussia Mönchengladbach-Fan und hat ein Buch über die Toten Hosen geschrieben und da war das Eis schon gebrochen. Ja, und dann haben wir angefangen und dann haben wir das aufgeschrieben. Die Schwierigkeit lag nur darin, ihm die normale Sprache beizubringen und sag ich mal, wie unterhalten sich Polizisten. Ja. Und dann kamen dann irgendwann danach zwei junge Studierende für Regiewesen in Berlin auf mich zu, hier aus Neuss, und sagten, die würden halt gerne verfilmen. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen, aber wenn, dann nur ARD oder ZDF. Ne? Also ein Krimi über 90 Minuten und die müssen meine ganze Soko einladen in ein Kino, wo die alle gucken.
Oh, wie dürfen. Schön. Cool, ja.
Ja. Ja, das sind 80 Leute. Ne?
Dann, ne? Das waren dann mit Frauen 160, genau. Und wir mussten die auch noch bezahlen. Ja.
Ja. Aber Herr Thiel, vielleicht holen wir die Hörer erstmal so ein bisschen ab. Ja, also wir sprechen gerade über einen der bekanntesten Fälle eigentlich Deutschlands, kann man sagen. Also ne, der bekanntesten deutschen, ich glaube, Kriminalfälle. Darf man das so sagen oder wie würden Sie das ausdrücken? Vielleicht wollen Sie auch einfach mal selber erzählen.
Ja, genau. Gut, ich sag mal, die Wertung machen andere, ja. Würden wir niemals tun. Mhm. Ich habe meiner Soko gesagt, wir werden Kriminalgeschichte schreiben mit dem Ding, ne, und wir werden auf jeden Fall nie mehr so zusammenkommen. Das heißt, wir bleiben bis zum Ende dran, ne, und wir sind uns sicher, dass wir das klären können, was dann auch geklappt hat. Dadurch, dass wir sehr die Öffentlichkeit eingebunden haben, ist es natürlich auch ein Selbstläufer gewesen, was dann mit den Tornados, die wir eingesetzt haben, mit 1000 Mann, die gesucht haben, oder natürlich auch alle Superlativen waren, die es so noch bis dato noch nicht gegeben hat. Und gut, dann ist es halt so, dass man sagt, das war der größte Fall in der deutschen Kriminalgeschichte. Mich selber interessiert das eigentlich nicht, ob das so genannt wird oder nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so, wie soll ich das sagen? Das hat mich übrigens, muss ich dazu sagen, auch am meisten fasziniert, diese Menschlichkeit, die dahinter steckt bei Ihnen. Und ich glaube, das war auch das, was Sie unheimlich in den Vordergrund, mein Eindruck, so auch in der medialen Präsenz glaube ich, hat auch mitgerissen hat. Also das ist meine Meinung. Man hat gesehen, da sind alle, die dort da sind. Also was ich fand, das konnte man immer spüren, auch im Text, alles, was man so gesehen hat. Sie brennen dafür. Sie machen das nicht nur als Job, sondern weil sie stehen dahinter und jeder andere auch. Das war auch, fand ich, im Film sehr deutlich, dass sogar selbst jeden Tag haben die alle gearbeitet, Weihnachten. Mhm. Sie haben da extra noch dafür gesorgt, dass sie nach Hause können. Keiner hat das gemacht.
Also ja, nach so, 3 Monaten genau. durften die mal fahren. Genau, ne? Wollten sie aber nicht.
Und also ja. das spürte man auch total. Deswegen haben viele, ich habe auf jeden Fall immer mitgefiebert. Also,
ja. An mir, ich muss echt sagen, es ist ein bisschen vorbeigegangen zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich eher jetzt vor kurzem, sagen wir auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, mehr damit befasst und bin da richtig reingegangen in den Fall und habe natürlich auch das Buch gelesen und war auch wirklich total begeistert. Und es hat einen wirklich sehr gefesselt, was ich natürlich auch so toll fand, ohne ihn jetzt da groß Honig um den Bart schmieren zu wollen. Aber ich fand, Sie haben das wirklich sehr authentisch geschrieben. Man merkt einfach, dass Sie es selber geschrieben haben, ne, oder dass es genau Ihre Worte sind. Und habe ich auch meinem Mann noch gesagt, was ich total spannend finde, ist mal mitzubekommen, wie denken Sie eigentlich? Ne? Also warum tun Sie bestimmte Schritte und warum treffen Sie bestimmte Entscheidungen? Und dass Sie auch gesagt haben, es ist immer so ein Abwägen zwischen, was gibt man der Öffentlichkeit preis und was nicht? Ne? Oder ja, natürlich, ja. Wie ist meine Wirkung zum Team? Wie wirke ich bei den Eltern? Das finde ich wirklich total spannend. Ich würde aber gerne, bevor wir jetzt so richtig in die Tiefe gehen, würde ich gerne noch mal kurz fragen, Herr Thiel, vielleicht können Sie mal einmal kurz erzählen, auch wenn wahrscheinlich die meisten den Fall kennen, aber was ist passiert und warum war der Fall so besonders, wenn man das so sagen darf?
Also grundsätzlich ist das Verschwinden eines Kindes immer der Worst Case für die Polizei. Das ist dann die Nadel im Heuhaufen. Mirko Schlitter ist am 3.9.2010 abends gegen 21.45 Uhr dann letztendlich losgefahren. Ein Kind wie jedes andere hatte die Anrufe der Mutter ein paar Mal ignoriert, hat ein Funkloch vorgetäuscht, damit er noch ein bisschen draußen bleiben kann. Es war eine Woche nach den Sommerferien, Länderspiel, die Straßen waren leergefegt eigentlich, ist dann losgefahren und wie bekannt dann nicht mehr zu Hause angekommen. Das Tragische daran war, was aber nichts an dem Fall geändert hätte, das muss ich immer dazu sagen, dass die Mutter dann letztendlich, Sandra Schlitter, dann auch den Freund erreichen konnte oder die Schwester des Freundes, wo Mirko mitgespielt hatte und dann die Mitteilung bekam, er ist auf dem Weg nach Hause. Sie ist dann ins Bett gegangen, hat ihrem Mann Bescheid gesagt, der im Keller saß und noch am PC gespielt hat und sagt, okay, Mirko kommt, alles in Ordnung, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, muss arbeiten. Er blieb am PC sitzen, schlief da ein und wurde um 2:30 wach und ging dann, ohne nochmal nachzugucken, ins Bett. So, es hätte an der Tragik nichts geändert, das sage ich immer wieder. Es hätte auch jedes der anderen Kinder treffen können. Ja, und morgens, als man aufstand, vermisste man dann das Fahrrad. Der Junge hatte darauf gespart, sich ein sogenanntes Dirtbike zu kaufen, ein 1.000 Euro Mountainbike vom Allerfeinsten. So, man ist dann losgefahren und hat dann erst nochmal rumtelefoniert und kriegte dann von einer Freundin der Mutter mitgeteilt, dass da ein Fahrrad liegt, was so aussieht wie das von Mirko, nicht weit von Grefrath weg, ein paar hundert Meter weg, auf dem Weg nach Mühlhausen. Und die weitere Tragik war dann, dass das auch ein anderer gesehen hat, der mit seinem Sohn Brötchen holen war und das Fahrrad dann erstmal mitgenommen hat. Wollte für seinen Sohn mitnehmen, muss man ganz klar sagen. Und dann auch fatalerweise gereinigt hatte, komplett mit Hochdruckreiniger sauber gemacht hat. So, das heißt, das Fahrrad war dann wieder weg und die Eltern haben es nicht gefunden und sind dann letztendlich zur Polizei gegangen. Es ist in der Regel so, dass örtliche Maßnahmen erstmal greifen. Das heißt, man telefoniert die Krankenhäuser ab, man guckt in den Vorgängen nach, gibt es irgendwo vielleicht einen Unfall oder haben wir die nicht erreicht oder. Und das ist alles dann negativ gewesen und so sind wir dann 24 Stunden später informiert worden, was auch völlig normal ist, dass die Kriminalhauptstelle dann, weil ein Verdacht eines Tötungsdelikts besteht, dann informiert wird. Und wir haben dann eben am 4. abends um 21 Uhr wurde ich angerufen, da ist ein Junge weg und ja, ich habe dann meinen Kumpel angerufen und habe gesagt, da läuft irgendwas schief, wir fahren da mal hin.
Ich fand es so spannend, Sie haben, glaube ich, im Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege, aber irgendwie sowas habe ich noch, ist mir hängen geblieben. Irgendwie als hätten Sie schon direkt so ein Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht einfach nur, der taucht wieder auf in einem Tag oder so, sondern ne, das ist schon was da, das wird so, ich glaube auch, ne, dass Sie zu Ihrer Frau gesagt haben, ich bin jetzt erstmal eine Zeit weg oder
ich
so,
kann das sein? Ich bin jetzt erstmal weg, genau. Ja. Nudeln waren fertig, Rotwein war auf, ja, bin ich dann gefahren. Okay, die hat das damals gekannt. Ja, und die Kollegen, die damit befasst waren an dem Tag, die sind uns ja aus vielen anderen Fällen auch bekannt gewesen. Und wenn die sagen, okay, komm, wir müssen die Hauptstelle informieren, das hat so keinen Sinn mehr. Nur konnte man auch nicht viel machen an dem Abend, weil es dann wieder dunkel wurde. Man konnte also keine weiteren Suchmaßnahmen starten. Fatalerweise ist am ersten Wochenende in Dortmund immer rechts gegen links Demo. Das heißt, alle Einsatzhundertschaften Nordrhein-Westfalen sind in Dortmund. Und wir hatten eine Stadtfest vom WDR, die da ein Nena-Konzert ausgerichtet hatten mit 20.000 Besuchern. Das heißt, da waren die restlichen Polizisten, die wir noch zur Verfügung hatten. Und dann haben wir dann gesagt, ich brauche morgen 4 Hundertschaften. Ja, dann können Sie sich vorstellen, wie die Reaktionen waren von denen, die jetzt gerade auf dem Weg von Dortmund nach Hause waren. 2 Hundertschaftsführer haben mich dann beschimpft. War völlig in Ordnung, die haben mich dann um 3 Uhr noch angerufen und hast das noch alle, weißt du nicht, wo wir sind. Ne? Ja, die haben aber nachher alle schon erkannt, worum es geht. Dort war eine erste, völlig egal, ne? Muss man gar nicht überbewerten. Die waren nachher alle da und letztendlich hatten wir alle Hundertschaften, die da waren.
Ist das so, darf ich mal fragen, vielleicht ne, auch als beruhigendes Argument, ist das auch ein normales Vorgehen, wenn ein Kind halt dann länger als, was sagen Sie, an 24 Stunden oder wahrscheinlich dann
ja
8?
Ja, da waren es 24 Stunden.
Genau, also ja. Ist das normal, dass man dann auch wirklich ja, so viele Leute auch direkt aufruft, auf den Plan ruft zur Suchaktion? Oder?
Ja, es sind die ersten Stunden, die ersten Tage sind die wichtigsten. ich muss noch einfügen, zwischenzeitlich gab es Lautsprecherdurchsagen im Ort in Grefrath und der Finder des Fahrrades, sage ich mal in Anführungszeichen, hat dann gesagt, oh, das ist wohl das falsche Fahrrad, was ich da mitgenommen habe, und hat sich dann bei der Polizei gemeldet und das zurückgebracht. So konnten wir dann auch tatsächlich feststellen, dass es wirklich nicht weit von zu Hause lag, in einem Graben lag. Der hat das dann nochmal dargestellt und wir dann davon ausgehen mussten, okay, hier in dem Bereich muss irgendwas passiert sein.
Ja. Vorher hatten Sie ja noch gar keinen Hinweis darauf, wo der Junge überhaupt verschwunden ist.
Nee, wir hatten dann aber den sogenannten Abgreifort, so haben wir den immer benannt. Das heißt also, wir wussten zumindest, wo ein erster Tatort war, was dann auch nicht funktioniert hatte. Das liegt aber an den Speicherfristenregelungen unserer Gesetzgeber. Ganz heikles Thema, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, sonst dauert das 3 Stunden und wird lauter. Wir konnten nicht mehr feststellen, wir konnten nur noch feststellen, dass er sich um 23.18 Uhr ausgelockt hatte. Wir wussten aber nicht, ob hart, weich oder ob der Akku in die Knie gegangen ist.
Thiel, wäre das so gewesen, wenn es diese dummen Datengesetze da sowas nicht geben würde? Hätten Sie denn schon viel eher gehabt?
Nee, wir hätten aber zumindest das Handy, wir hätten feststellen können, wie das Handy vom Netz gegangen ist. Ne?
So was meinten Sie mit hart und weich?
Ja, hart heißt zum Beispiel, wenn es weich ist, wenn Sie es einfach ausschalten. Ne? Oder es geht in die Knie, wie wir sagen, der Akku ist leer. Oder hart, das heißt, es wird zerstört. Ne? Kann natürlich auch sein. Letztendlich ist es so gewesen. Das ist dann gegen den Baum gepfeffert worden vom Täter. Sie müssen aber innerhalb der ersten 12 Stunden am Mast der Funkzelle sein. Und da müssen Sie das auslesen. Und die 12 Stunden waren 2-mal verstrichen.
Ja.
Das ging dann nicht mehr.
Ach so.
So haben wir letztendlich 3 Monate lang versucht, den Weg von diesem Handy nachzuvollziehen, was uns nicht mehr gelungen ist. Denn immer wenn wir neue Handlungsorte, wir haben ja dann nach und nach die Klamotten gefunden von dem Jungen, Handlungsorte hatten, waren die Fristen wieder verstrichen, sodass der Provider sagen konnte, nö, die Daten haben wir nicht mehr, weil er ist ja nicht aufgefordert worden dazu.
Ja.
Eine Katastrophe.
Ja. Wie ging es dann weiter vielleicht, also nochmal zum Ablauf, dann dann waren diese...
Ja, wir haben wie gesagt dann sonntags dann die Soko hochgefahren. Wir waren zu Beginn mit 50, dann waren wir mal mit 80, dann waren wir wieder mit 50 und letztendlich waren es 65 im Stamm. Das Problem ist, dass sie mit einer Sonderkommission immer stören. Also sie stören immer den Ablauf, den normalen Polizeiablauf, der stört. A, weil die ganzen Leute da rein müssen, können ihre Arbeit nicht mehr machen. Und B ist natürlich ein Ding logistisch mit einem Aufwand von 8 bis 12 Wochen zu berechnen, bis es überhaupt läuft. Also bis überhaupt so eine Soko läuft. Letztendlich hatten wir 65 Mann, 22 waren auf der Straße und 44 haben die nur zugearbeitet.
Kann man sagen, ist das die Szene wie in einem Film, wo dann ein Heinrich da steht und alle instruiert? Mhm. Also dass man auch immer wieder erstmal alle auf den aktuellen Stand bringen muss. Mhm. Ne? Also
genau.
Die ganze Logistik, die dahinter hängt. Ne?
Genau, das haben wir dann auch gemacht. Auch die Datenmenge. Die Datenmenge war für den Kreis Viersen gar nicht ausgerichtet. Das heißt, morgens konnten wir die PCs starten. Und dann haben wir eine Besprechung gemacht, haben zusammen Kaffee getrunken mit 65 Mann und haben dann die wesentlichen Details des Vortrags besprochen, neue Erkenntnisse besprochen. Und wenn man dann zurückkam, nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, lief die IOU immer noch im PC. Das heißt, die Daten waren immer noch nicht da. Ja, so sind dann neue Leitungen gelegt worden dahin. Also Riesenaufwand. Ja, dann hieß es, wir ziehen nach Lobberich in die Werner Jägerhalle. Das wollte da der damalige Direktor nicht, hat der auch recht gehabt oder was? Das war in Ordnung. Und er hat gesagt, bevor ich hier die Soko jetzt ausgliedere, gliedere ich meinen Stamm aus und setze die in Pavillons oder was, ihr bleibt hier und kriegt ihr alles zur Verfügung gestellt, was er braucht. Ne? Das ist sowohl von der Führung da und als auch vom Innenministerium sensationell unterstützt worden.
Können Sie noch mal, Herr Thiel, ich frage jetzt mal ganz dumm, ein bisschen erklären, wie das so intern läuft mit einer Sonderkommission? Also Sie sagen, die werden dann im Grunde abgezogen und wie wird eine Sonderkommission im Grunde ins Leben gerufen?
Das heißt, man macht sich erstmal einen Überblick, was habe ich? Gut, wir hatten natürlich 2 Probleme. Wir mussten davon ausgehen, dass der Junge nicht mehr wiederkommt, dass der Junge tot ist. Denn, ich sag mal, verschwundene Kinder sterben in der Regel in den ersten 12 Stunden. So, das ist halt so. Ne? Das ist empirisch erhoben. Ne? Wenn Sie sich die ganzen großen Fälle angucken, ob das Lefke war oder was auch immer, ne? Oder Michel in Leipzig oder was, ne? Die waren alle nach 12 Stunden waren die tot. Und da musste man also von ausgehen und dann muss man gucken, okay, was brauchen wir denn alles? Ne? Wir haben jetzt zwei Probleme. Wir haben einen Jungen weg und wir haben einen Täter draußen rumrennen, der jederzeit wieder zuschlagen kann. Mhm. So, und dann haben wir noch das dritte Problem, wir haben die Angehörigen. Das ist erstmal ein Problem, weil man muss mit denen ja auch erstmal klarkommen. Und das war ja in dem Fall auch gar nicht so einfach am Anfang, weil es eben, wie gesagt, wir sind befreundet mittlerweile, wir schätzen uns, aber für mich war das eine Sekte am Anfang. Ich habe gedacht, das ist eine Sekte. Das ist Ecki, die sind irgendwie eine Sekte. Freie evangelische Kirche. Ich bin auch in der evangelischen Kirche, aber jetzt nicht gläubig. Das kann nicht. Ne? Also und das war eigentlich das große Plus. Denn in der Regel wühlen sie ja erstmal bei den Angehörigen rum. Dann fangen sie an, da zu gucken. Ne? 90% sind Beziehungsdelikte.
Genau, das sagt man ja eigentlich. Ja, ne?
Kann der Vater das gewesen sein? Kann das einer aus dem Umfeld gewesen sein? Oder. Und ich mache mal die Konstellation, die ich anfangs schilderte. Ist ja nun mal nicht jetzt so klasse für die Eltern. Ne? Der eine sagt, ich lege mich hin, der andere sagt, ich bin eingepennt. Ja. So, ne, toll. Ne? Ja. Und dann sagt natürlich jeder, da haben die was mit zu tun. Auch in der Soko, natürlich. Ne? Ja, so, und dann habe ich mal die Mutter von Deborah Sassen getroffen bei Böttinger im Kölner Treff. Und Deborah Sassen ist seit, glaube ich, jetzt über 20 Jahre verschwunden. Die sind weg. Die ist einfach weg. Da gibt es gar nichts von.
Wahnsinn.
Ja, immer noch. Und da hat sich die Mutter nur noch um die Deborah gekümmert. Und die hatte aber noch eine zweite Tochter. Mhm. Und dann hat die mir erzählt, das habe ich falsch gemacht. Und die Tochter hat sich mit 18 dann suizidiert, weil die sagt, mich braucht hier sowieso keiner mehr.
Wahnsinn.
Und dann haben wir dann gesagt zu den Eltern, passt auf, ihr kümmert euch um eure drei. Die hatten noch drei. Ich sage, und wir kümmern uns um den Jungen, das ist unsere Aufgabe. Und da kriegen wir zusammen hin. Und so hat das funktioniert. Ja.
Ja,
und dann wird so eine Soko aufgebaut, natürlich nach dem Anspruch. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche natürlich auch, ich habe dann ja auch Kinder, Schulfreunde. Ich brauche Kolleginnen dabei, die Jugendliche vernehmen können. Ich brauche Sachbearbeiter. Ich brauche Techniker, ich brauche Datenfüchse, ich brauche Profiler, ich brauche Suchmannschaften, ich brauche Leute, die auf die Straße gehen, ich brauche eine riesen KTU. Das heißt also, alle Spuren, die reinkommen, müssen untersucht werden. Das war die größte Säuberungsaktion, die am linken Niederrhein je stattgefunden hat. Wir haben 2.500 Asservate gefunden, die alle, bis auf die von dem Jungen, nichts damit zu tun hatten. Aber das wissen sie ja nicht.
Ja.
Wenn sie eine blutige Hose finden, wissen sie ja nicht, ist die jetzt vom Täter, hat die weggeschmissen? Ja, oder nicht?
Eine Seitenfrage. So löst man zufällig auch noch andere Fälle?
Ja.
Ja.
Ja?
Das habe ich mir gedacht. Super.
Ja, das ist so, das ist so der Ramschladen. Genau. Ja. Genau. Also es hat auch schon Fälle gegeben, wo ein Raubüberfall dabei war, der geklärt worden ist, wo ganz andere Sachen geklärt wurden. Viele BTM-Geschichten sind geklärt worden, ist ja sowieso ein Kontrolldelikt. Ne? Das sind so Abfallprodukte, oder was, die löst man denn dann? Klar, wenn man sich mit 65 Kollegen um eine Sache kümmert, da fällt einiges ab.
Ja, so mit Hochdruck halt, ne?
Ja.
Auch, ja.
Ja.
Wahnsinn. Ja, und dann, also das zum Thema Soko, aber was ist dann genau, wie ging es dann weiter? Also, dass wir den Fall vielleicht einmal so umreißen?
Ja, wir haben dann, wie geschildert, die Zelle bekommen von dem Provider. Die Zelle umfasste 55 Quadratkilometer. Nee, ist gar nicht wahr. Die Zelle umfasste erstmal die Hälfte, angegeben vom Provider. Und dann haben wir die Zelle selber vermessen. Das heißt, man packt sich ein paar Handys in den Kofferraum und fährt damit rum und guckt, wo habe ich denn überhaupt noch Reichweite. Und dann haben wir dem Provider mitgeteilt, hör mal, deine Zelle ist nicht 25 oder 30 Kilometer groß, die ist 55 Kilometer groß. Das heißt, die Zelle, die oben an der A40 war, die ging fast bis unten am Abgreifort. Das heißt, er hätte in der ganzen Zelle, hätte der liegen können. So, das heißt, wir mussten dann von einem Suchgebiet von 55 Quadratkilometern ausgehen. Wir haben dann mit den Kollegen vom Landeskriminalamt, von den Profilern, was die nicht gerne hören, Fallanalytikern, die wir alle kennen, das sind alles Leute wie ich, sag ich mal, die früher Kommission selber gemacht haben und sich dann da irgendwo zusammengefunden haben beim LKA. Und wir haben eine operative Fallanalyse, die seinesgleichen sucht in Deutschland, ja. In Nordrhein-Westfalen.
Holla,
die
Waldfee.
Ja. Und dann habe ich dann den Andreas Müller angerufen und gesagt, hör mal, jetzt ist genau das eingetreten, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen und du musst kommen. Ja, und dann waren die mit dabei und so haben wir das dann immer dann besprochen. Und dann wird dann im Prinzip die Anforderung am Bedarf angepasst. Das heißt also, wir gucken sie erstmal, was. Das wird sich ständig ändern, weil wir gehen in die eine Richtung, in die andere Richtung. Aber da sind sie erstmal, wie wir sagen, breit aufgestellt. Man muss mit den Datenmengen umgehen können. Da haben wir auch zwei Wahnsinnige, die denken nur in Nullen und Einsen. Da sagt mir der Armin, ich muss mal eben zu Hause auf meinem PC zurückgreifen. Da habe ich ihm einen Schlüssel gegeben von einem Auto. Da sagt er, hast du sie noch? Das kann ich von hier.
Ja, genau.
Ich nicht. Ja, so war das. Also da waren alle, die waren alle mit Leib und Seele dabei, muss man ganz klar sagen. Ja, und dann kam es dann zu einer ersten Besprechung mit den Einsatzhundertschaften. Wir haben ja dann die Soko in Döken gehabt und haben dann noch eine BAO, nennt sich das, besondere Aufbauorganisation Durchsuchungsmaßnahmen in Mönchengladbach gehabt. So, und dann bin ich dann da hingefahren, habe denen das erklärt anhand der Karte, wie wir auf 55 Quadratkilometer kommen und welche Richtung wir einschlagen wollen. Das fand dann der damalige Chef aller Einsatzhundertschaften okay und sagte, was willst du denn mit 4 Hundertschaften? Was hältst du denn von 1000 Mann? Ja, ich sage,
nehme ich.
Genau. Und so, wie gesagt, das sind die Superlativen, die dann eben auch dazu geführt haben, dass man gesagt hat, das war der größte Fall der Nachkriegsgeschichte. Keine Ahnung, ist mir völlig egal. Aber der Kollege hat dann damals dafür gesorgt, dass ich dann 10 Hundertschaften bekam. Ja, da war ganz Grefahrt da waren wir noch grün-weiß. Genau, grün-weißes Meer. Und wir haben dann sehr schnell große Areale absuchen können. Das hat zwar nicht dazu geführt, dass wir den Jungen gefunden haben, aber wir haben Bekleidungsgegenstände von dem gefunden und die dann aufgeteilt waren. Letztendlich kam dann am Dienstag, also 4-5 Tage nach dem Verschwinden, kam dann eine Gräfraterin und sagte, ich habe da mal eine Hose gefunden. Die hatte eine Abkürzung genommen über einen Parkplatz, der begradigt worden ist. Da ist eine Straße begradigt worden und von der alten Straße hat man einen Parkplatz gemacht. Und ist dann da vorbeigefahren und der Gräfrater hat dann immer seinen Müll dahingeschmissen, weil da standen zwei große Mülleimer und da lag dann eine Hose dabei. Und dann ist die Omi zum Fritten holen gefahren und hat gesagt, ach, die könnte unseren Jungen passen und hat die eingepackt und hinter den Sitz geschmissen. Das war aber das Auto ihrer Tochter. Und dann ist sie dann irgendwann, als wir dann, ich sag mal, ein Trommelfeuer an Informationen über Gräfrat geschüttet haben, ist sie dann darauf gekommen, Mensch, die Hose, die da hinten drin liegt, das könnte doch die vom Jungen sein, hat sich Gott sei Dank gemeldet. Das einzig Gute daran war, es fing an zu regnen an dem Dienstag und die wäre richtig nass geworden, da wären Spuren kaputt gegangen. Und die hat sie dann der Polizei zur Verfügung gestellt. Oder uns als Soko und auf dem Parkplatz haben wir dann noch das T-Shirt und die Socken zusammengeknüttelt gefunden und letztendlich zeitgleich auch die Boxershorts und später dann auch einen Turnschuh und dann das Handy auch, ganz spät am 18. Oktober erst, hatten ein Straßenarbeiter das Handy gefunden. So hatten wir zwar die Gegenstände vom Jungen und konnten, gut, aber den Jungen nicht, aber konnten wenigstens eine Bewegungsrichtung reinbringen und wir konnten natürlich anhand der Spuren jetzt auch arbeiten, was ist noch dran, was könnte vom Täter sein und was nicht.
Ja. Verstehe.
So, und dann ist es nachher dazu gekommen, dass unsere, wie gesagt, die beiden Wahnsinnigen dann haben dann auch ein eigenes Programm geschrieben mit den Funkzellendaten, die wir noch hatten. Wir mussten ja dann immer temporär, wenn wir was Neues gefunden hatten, noch fragen, wie eben dargestellt, ist es tatsächlich noch da, sind die Daten noch da? Und wir haben dann 220.000 Handydaten erhoben und konnten dann anhand der Bewegungsrichtung der Gegenstände feststellen, dass drei Personen diese Richtung genommen hatten. Zwei schieden aus, das waren Anwohner und einer war letztendlich auch der Täter.
Ah, super. Das finde ich wirklich so spannend, toll, ne? Dass sie im Grunde anhand der Route des Handys, jetzt sage ich es mal so, ne? Anhand der Route des Handys, was das Handy für eine Route genommen hat und den Abgleich mit den Klamotten, wie sie die gefunden haben, ja. Im Grunde wurde, also ich meine, das hört sich jetzt so einfach an, ich weiß, ne? Sie haben dafür ja Monate gebraucht und Auswertungen.
Ja, wie gesagt, die Kollegen haben da ein Programm zugeschrieben.
Ja.
Es sind, der hat ja nicht telefoniert, es sind Daten gewesen, wo man sich einfach nur einloggt. So, heutzutage ist das technisch kein Problem mehr oder einfacher. Damals gab es das auch gar nicht. Das haben die erfunden quasi.
Ja.
So, und dann hatten wir auch noch das Glück, dass wir nur noch Telekom-Daten bekommen haben. Die haben uns die gegeben, obwohl die gar nicht mehr brauchten oder nicht mehr vorrätig halten mussten. Mhm. Und wir hatten ja einen Telekom-Mann als Täter. Und das genau. passte dann auch. Wäre das jetzt ein Vodafone oder ein ja. E-Plus gewesen, hätte das nicht funktioniert.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Das ist ja super. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ich kann mich erinnern zu der Zeit, sie haben auch immer, das fand ich super, so Druck gemacht. Sie haben ja gesagt, so, wir sind da heiß dran und der Täter muss sich warm anziehen. So in die Richtung ging das, glaube ich. Ja, das genau. fand ich auch gut, so um den unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass er irgendwie Fehler macht oder irgendwie dann. Ne?
Ja, das würde mich auch interessieren. Wie bewusst ist die Kommunikation nach außen? Also was sagt man oder wie geht man da halt mit um? Ne?
Gut, wir haben ja ich bin nie ein Freund gewesen, oder ich sag mal andersrum, als ich das gelernt habe von meinen Chefs früher und die gesagt haben, jetzt machst du mal eine Kommission, haben die immer gesagt, da gibt es Presse, hau mal besser
genau,
ab.
Genau.
Und dann habe ich gesagt, das ist Quatsch. Das ist völliger Blödsinn. Ich kann selber entscheiden, was rausgegeben wird. Ja. Ich kann selber entscheiden, was die Bevölkerung erreicht und auch was die Bevölkerung nicht erreicht.
Genau.
So, denn wenn ich nichts sage, wird spekuliert und dann muss ich mich rechtfertigen für Spekulationen, die ich gar nicht will.
Richtig.
So, und dann hatten wir ja noch einen sogenannten Top-Zeugen, einen jungen Mann, Handballspieler der dritten Liga, der dann auch ein Fahrzeug gesehen hat im Vorbeifahren. Der ist ja genau am Zeitpunkt, als der Täter Mirko in den Wagen gezogen hat und das Fahrrad runtergeschoben hat, ist der da vorbeigefahren. Und der hatte ein sensationelles Pkw-Verständnis und hat dann gesagt, das war ein Passat B6.
Das fand ich auch so enorm
gesagt, ja, im Buch. Ja, ist klar. Also ich bin dann mit meinem Kumpel und meinem Stellvertreter Mario Eckertz dann da immer vorbeigefahren. Ich sage, Ecke, ich sehe noch nicht mal ein Auto. Ne? Wir haben das rekonstruiert, ja, klar, wir haben klar. Volvo, Mercedes, alles Mögliche dahingestellt. So, und der fuhr dann auch da durch und sagte, ja, das ist jetzt ein Volvo, das ist ein Mercedes. Und da war der Passat B6 wieder. So, das haben wir dann von einem Aussagepsychologen in Hamburg, haben wir das dann überprüfen lassen, den Wahrheitsgehalt der Aussage, weil wir nicht wollten, dass die...
die falsche Richtung geht, ne?
Ja, dass man ein Auto raus... Es wurde ja sofort kolportiert, es war ein Auto, ein dunkler Kombi. Genau. Haben wir nie gesagt, stand immer drin, war ein dunkler Kombi, haben wir nie gesagt.
Das haben wir, glaube ich, auch in den Medien
ja, genau. gesagt. Genau, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. Gut, letztendlich war das ein silberner Kombi.
Ja.
Ne? Aber und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir diesen Wagen rausgeben, müssen wir sicher sein, dass da auch objektive Spuren festzustellen sind. Und die haben wir dann an der Hose gefunden. Mhm. Die Faserexperten beim Landeskriminalamt in Düsseldorf, die sind dann in die eigene Tiefgarage gegangen und haben dann angefangen, die Fasern, die sie von der Hose abgezogen haben, also das ist ja so ein Einfriersystem mit Folie, klebt man quasi Gegenstände ab und das, was da drauf ist, wird dann wieder auf einen Träger geklebt. Und das können sie dann unter dem Mikroskop erkennen. So, und dann haben die gesagt, ja, da sind Fasern drauf und haben dann festgestellt letztendlich, dass die tatsächlich von dem Sitz von einem Passat B6 aus Modellreihe AR ist. Das ist der typische Vertreter schwarz-weiß. Und so sieht das da aus. Ja, und als wir das zusammen hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir den raus. Und dann konnten wir dann auch feststellen, wie viel davon gebaut worden sind. Wir haben sehr eng mit VW zusammengearbeitet, ganz tolle Zusammenarbeit. Super. Und die haben uns dann 155.000 genannt, die verkauft worden sind in dem Zeitraum. Der wurde 2006 hergestellt und bis 2010 waren 155.000 davon gebaut worden und davon waren noch 105.000 in Deutschland unterwegs. So. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jeden, den wir im Bereich sehen. Wenn der von großen Firmen ist, nehmen wir alle. Und haben dann unsere KTU hat dann so ein Abklebsystem entwickelt von 26 verschiedenen Stellen im Auto, die wir dann abkleben mussten, um zu sagen, okay, wir gucken danach. Zeitgleich ist die Hose dann unter großem Widerstand Nordrhein-Westfalens dann nach Hessen gegangen, weil Dr. Schneider, Harald Schneider, der führende Experte auf dem Gebiet der Hautschuppenanalyse ist. Das heißt also, jeder Mensch verliert 40.000 Hautschuppen in der Stunde. Eine Übertragung ist bei einer Kontakttat ist unvermeidbar. So, und dann haben wir die da hingegeben. Unsere wollten das nicht, weil das System hier noch gar nicht angewandt wird. Mittlerweile ist es im Aufbau. Dann sind wir da hingefahren nach Wiesbaden, haben dem die gegeben, haben dem Jungen ein Bild von dem Jungen gegeben für seine Laborangestellten und haben gesagt, genau. So. Und die haben sich das da hingehängt und haben dann angefangen und haben dann 2600 Hautschuppen extrahiert. Und dann fiel das zusammen mit der Auswertung vom Handy. Und einen Tag vorher hatte ich vereinbart, mit dem Harald Schneider zu telefonieren. Und dann sagte der mir, da hatten wir unseren Täter schon im Fokus und haben gesagt, okay, das müsste passen. Dann sagte der mir, ja, hast du einen, der einen Sohn hat, der zu Hause wohnt? Ja. Hat der einen weiteren Sohn, der nicht so häufig da ist? Ja. Hat der noch ein Kind mit einer anderen Frau, die auch im gleichen Haushalt wohnt? Ich sage, ja. Er sagte, dann ist das dein Mann. Das hat er alles auf dieser Hose gesehen, auf diesen Hautschuppen.
Ernsthaft? Ja, klar. Da hat er die Rest, also die anderen Hautschuppen der Kinder,
ja, ja,
sozusagen,
ja, klar, gesehen. Ja, klar, der hat ja aus den Hautschuppen die DNA extrahiert und die Verbindungen dann hergestellt.
Wahnsinn.
Ja.
Hammer. Und die DNA, also dass er sagen konnte, von der anderen Frau, das ist, weil die DNA einfach dann nicht mit.
Ja, aber das Kind war wieder identisch. Also ja, musste das die Mutter von einem, ja, gemeinsamen Kind gewesen sein.
Verwandtschaftsgrad.
Ja, und er hatte tatsächlich, der wohnte mit seinem, der 17-jährige Sohn war da, der 15-jährige war alle zwei Wochen da. Und die kleine Zweijährige, die wohnt im gemeinsamen Haus.
Hammer. Wie hat er das denn rausgefunden, dass die nicht da gewohnt, dass der eine nicht da gewohnt hat?
Nach Häufigkeit.
Ach, nach Häufigkeit.
Der kam nicht so häufig vor.
Also okay, alles klar. Witzig, Wahnsinn. Ehrlich. Nicht, ja, schlecht.
Warte mal, und das war alles auf der Hose von dem
Mirko.
Von dem Jungen, ne?
Übertragen über den Sitz.
Wahnsinn.
Ja.
Toll.
Wahnsinn.
Finde ich super.
Mhm.
Ja, so jetzt immer auch, sagen wir mal, objektiver. Ne? Also so, dann kann man das auch nicht vor Gericht noch irgendwie zerfetzen oder zerreißen.
Nee, da kam er ja dann auch nicht mehr raus aus der,
ja, ja.
Gut, wir haben dann, ja, mit der Telekom angerufen, haben gesagt, wir hätten gerne eine Anschlussinhaberfeststellung von dem Handy. Da stand nur Telekom drin. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, kriegt er nicht, ist einer von uns.
Hier darf ich noch kurz zwischenfragen. Was war jetzt also zuerst da, die Auswertung von dem von den Fasern der Hose? Oder, weil das hatte ich im Buch, ich hatte eher gedacht, die Auswertung des Mobilfunknetzes.
Ja, war auch so.
Also,
war,
ja,
auch,
ja,
so, war auch so. Das, das lief dann parallel zusammen.
Ja.
Wir hatten am 13. Januar hatten wir dann die Feststellung, dass es ein Mitarbeiter der Telekom sein müsste, der diesen Weg komplett gefahren ist. Also so, wie unsere Handlungsorte aufgrund der aufgefundenen Gegenstände war.
Mhm.
Und dann hatten wir ja vor Weihnachten schon die Hose, also die Fasern oder die Folien der Fasern nach Wiesbaden gegeben. Und so liefen dann die Ergebnisse zusammen, weil das hat ein bisschen gedauert. Die Telekom hat dann erstmal rumgezickt. Wir haben uns dann einen Durchsuchungsbeschluss besorgt und dann haben wir gesagt, so, wir haben den jetzt oder was ist denn jetzt? Und dann haben die gesagt, okay, dann gucken wir mal. Ne? Und dann kam der Name dann und dann passte dann eins und eins zusammen. Deswegen mussten wir auch so riesige Datenmengen verschieben. Wenn Sie jeden Morgen auch 155.000 Halterdaten aufrufen müssen, wenn Sie einen PC anmachen, 10.000 Hinweise aufrufen müssen, das dauert natürlich eine Weile.
Mhm.
Aber so kam dann ein Puzzle zum nächsten.
Mhm.
Denn der Täter war drin bei uns im System. Ne, den hatten wir schon mal mit einem Verkehrsverstoß drin, mit einem Passat B6. Der kam jetzt mit dem Handy da rein. Ne, Wagen war mittlerweile verkauft. Und haben gesagt, okay,
mhm,
dann gehen wir den jetzt mal an. Nur dann ist der verkauft worden, ganz normal in einem Leasing-Austauschgeschäft. Ja, und ist dann nach Russland gegangen, ja, genau.
Ja.
Herr Thiel, jetzt muss ich Sie mal fragen. Da arbeiten Sie monatelang an so einem Fall. Und Sie haben ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das so ist, das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Haben Sie ein bestimmtes Bild von dem Täter im Kopf? Und also zumindest dann kriegen Sie auf einmal raus, wer es ist.
Mhm. Ne?
Haben dann schwarz auf, oder Sie sehen genau, welcher Mann dahinter steckt. Wie fühlt sich das an?
Geil.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch mega. Ja.
Aber war das dann auch in dem Moment, dass Sie dachten, ja, genau so habe ich mir vorgestellt oder eher so, also vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen was zu sagen,
wie der spannend,
Täter dann,
für die Hörer auch,
was das für ein Täter,
ne,
war. Aber
Monster,
also wir haben, genau, wir haben, gut, es gibt ja bei den großen Fällen bundesweit, gibt es ja Erhebungen, es gibt gleiche Arten, Begehungsarten. Man gibt das ja dann auch ein und das Verhaltensmuster, was der Täter hier an den Tag gelegt hat, wohlgemerkt ohne Leiche. Wir hatten den Jungen ja nicht.
Ja.
Das heißt, das ist also, Leiche ist nun mal Beweismittel Nummer eins und das ist eine Schwierigkeit mehr. Ich hatte mit den großen Kommissionsleitern alle gesprochen. Ich habe die angerufen der Reihe nach und habe gesagt, pass mal auf, hier, wir haben dieses Ding hier an der Backe. Er sagt, ich habe schon gehört. Was kann ich falsch machen? Wie kann ich was komprimieren? Wie kann ich was schneller machen? So, und dann ergibt sich natürlich auch aus den anderen, aus Lefke, wie gesagt, aus Ney, der Maskenmann in Bremen, Da geben sich ja so Bilder draus. Und sinnigerweise waren die meisten Täter zwischen 25 und 45 Jahre alt. Mhm. Ganz normale Familienväter, die zu Hause nie an irgendeinen rangegangen sind. So, und das haben wir dann alles mal so gesammelt. Und dann haben wir gesagt, okay. Wahnsinn. Als wir den dann hatten und wir hatten ein Bild von ihm, haben wir gesagt, den kennen wir irgendwoher. Also den, der ist uns schon bekannt. Ja. Weil genau diese Parameter, die wir ausgearbeitet haben, die hat er alle erfüllt.
Ja, okay. Und das hatten sie auch schon früh relativ der Öffentlichkeit, glaube ich, zu Bericht gegeben. Das fand ich Hammer. Also es war direkt schon die richtige Täterplanung.
Wir haben dann auch reingegeben, haben sie jetzt jemanden in der Nachbarschaft, der auf einmal krank ist, auf einmal säuft wie ein Loch, auf einmal sein Auto putzt, obwohl er das nie getan hat, oder sein Auto nicht mehr putzt, obwohl er das immer getan hat. Also wir haben so ein bisschen das Denunziantentum angeregt.
Ja, klar.
So. Und der hat alle Parameter erfüllt. Der hat die tatsächlich erfüllt.
Was hat er denn alles erfüllt davon?
Alles. Alles. Der hat sich krank gemeldet. Für ihn positiv war, dass er von Düsseldorf nach, der ist von Düsseldorf nach Essen, glaube ich, gegangen. Nee, in den Kölner Raum ist der gegangen, genau. Und war im Prinzip dann weg vom Schuss. So, die Arbeitskollegen von ihm, die haben diese Parameter auch gesehen. Seine eigene Ehefrau, da habe ich mich lange mit unterhalten, die sagte, ja klar, haben sie das gesagt, na klar passte das alles. Der hat sich krank gemeldet, weil die Frau eine Fehlgeburt hatte, die war überhaupt nicht schwanger. Der hat Krankheiten erfunden, der ist zu Hause geblieben, der wollte nicht mehr in die Öffentlichkeit, der hat sich vermehrt im Internet nach diesem Fall erkundigt und, und. Also der hat alles erfüllt, bis auf Alkohol, weil da hat er keine Angaben zugemacht, das muss er selber sagen, ob das stimmt oder nicht.
Ja. Ich passte. Ich habe mal eine Frage dazu. Würden Sie sagen, aufgrund Ihrer Erfahrung, dass die Täter, also die sowas machen, generell danach nicht ein normales Leben in der Regel fortführen können, dass die wirklich sich verändern dadurch?
Ja.
Würde ich nämlich als Psychotherapeut auch sagen, weil auf die Identität sich ja verändert.
Auf jeden Fall. Ne? Die verändern Routen.
Ja.
Ne? Der ist ja in diese Richtung gefahren, wo der letztendlich den Mirko abgelegt hat, weil er oben seine Schwiegereltern hat wohnen. Und da sind die 6 Monate lang oder fast 5 Monate lang sind die da nicht mehr gefahren. Die Frau hat sich gefragt, warum fährst du denn jetzt hier rum? Ja, weiß ich auch nicht, wir können ja mal was Neues ausprobieren und.
Genau.
Dafür müssen wir, glaube ich, auch mal zum Motiv was sagen, ne? Dass man auch mal weiß, was waren überhaupt die Hintergründe, ne? Warum hat er das gemacht?
Ja, und vielleicht, bevor wir dazu kommen, ich fand das ganz spannend, das war ja noch ein Nachbar von einer ihrer Kollegen, ne? Oder? Kann man
das
so sagen?
Das war ein Nachbar von einem Kollegen und der wohnte 1,5 Kilometer von mir entfernt. Ich kannte den auch, also das heißt, ich kannte den.
Der
ich
Täter.
Ich hab den schon mal gesehen.
Der Täter, der Nachbar.
Sie sagt ja noch, da waren sie irgendwie auf einem Fest oder so, ne?
Nee, ich war auf dem Schützenfest in Ungerath und da wohnte der und da sind wir an dieser Straße da vorbeigelaufen. Dort, ne? Ich habe den nicht wahrgenommen, aber ich weiß, wo der wohnte. Ne? Und als wir dann festgestellt hatten, wer es ist und dann haben wir dann erstmal den Kollegen von der Einsatzhundertschaft gerufen und haben gesagt, hör mal, das ist ein Nachbar von dir. Mhm. Und dann haben wir den geholt und haben gesagt, ja, ich kann jetzt nicht, ich muss auf Kinder aufpassen. Ich sage, dann kauf den Babysitter.
Das habe ich auch gedacht.
Ja. Und dann ist er dann gekommen und hat gesagt, pass mal auf, ne, du erfährst das jetzt von uns. Sie müssen sich natürlich vorstellen, wenn so viele Leute an so einem Fall arbeiten.
Ja.
Und dann kommt dann irgendwann die Bestätigung. So, den Wagen hatten wir ja dann zurück.
Ja.
Den hatten wir am 24. Nee, gar nicht wahr. Am 23. hatten wir den zurück.
Genau, wo sind wir denn gerade zeitlich? Also Januar. Wann ist nochmal
die... Wir sind im Januar. Genau.
Im Januar, ne? Ja. Und wann ist nochmal der Abgreif... Termin gewesen?
Ende Oktober.
Nee, 3. September.
September, Entschuldigung.
3. September war die Tat und wir waren 145 Tage weiter. Die Kollegen haben dann auch so einen Kalender gemacht.
Ja, wirklich wie im Film?
Ja, stand da immer, ne, 100, Tag 145, Tag und. So. Und wir hatten dann auch einen Befreundeten, der hat dann auch extra einen Soko-Kalender gemacht, wo dann alle Termine drin standen und. Cool. Dient ja auch ein bisschen dem Zusammenhalt.
Ja,
ne?
Klar.
Wie gesagt, man Wichtig. Muss sich ja nicht vorstellen, dass Wichtig. Sie alle nur mit langem Gesicht da rumrennen. Oder? Das ist auch mal lustig und das ist auch mal flapsig und da wird auch mal einer auf die Schippe genommen und das gehört alles dazu.
Das sagt der Heinz Springer schon, ne? Das muss halt auch passieren. Weil es braucht ein Ventil irgendwie auch mal, ne? Zwischendurch, oder?
Ja. Ja. Genau.
Als so, Menschen.
Zwischendurch auch mal einen trinken gehen, ne? Sich mal auskotzen. Ne? Klar. Ja, ja, nee, dann sind wir im Januar und dann haben wir dann festgestellt, wer es sein könnte. Wir haben den Wagen dann bekommen. Derjenige, der den gekauft hatte, das war ein luxemburgischer Staatsbürger.
Ja, der wurde ja verkauft, ne?
Ja, der wurde verkauft. Da hat einer, ein Russe, der hat so aus dem Pool hat der verschiedene Fahrzeuge gekauft. Und dann hat der den mitgenommen und wollte den nach Russland verkaufen. Und der russische Käufer hat gesagt, wie sieht der denn aus? Der ist ja total sauber gewienert, aber mit irgendwelchen scharfen Mitteln, die Sitze sehen komisch aus, den nehme ich so nicht. Und dann hat er den mitgenommen und ist dann mit dem Wagen zum Frankfurter Flughafen gefahren und dann nach Bali gereist. So, dann war der 10 Tage in Bali. Wir kriegten den nicht. Wir kriegten nur die Tochter in Luxemburg und sagte, ja, ich telefoniere schon mal mit Papa, aber nur über Hotel oder der ruft hier an. Ich habe da überhaupt keine Nummer von. Dann kam der sonntagsabends zurück in Frankfurt an. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sehen wir uns montags morgens. War er mit einverstanden. Dann haben wir gesagt, dann fahren Sie den Wagen doch bitte über die Grenze. Weil sonst hätten sie ein Rechtshilfeersuchen gebraucht und 6 Monate auf die Karre gewartet. Also hat er den über die Grenze gefahren und wir haben dann unsere Spuren genommen. Mhm. Mit den Spuren sind wir dann von Wasserbillig an der luxemburgischen Grenze nach Düsseldorf gefahren direkt und haben die bei den Faserexperten abgegeben.
Perfekt.
Dann rief mich dann mittags, das war montags mittags, rief mich dann der Dr. Esser an und sagte, hör mal, das ist ja nicht.
Das ist auch so ein krasser Moment.
Das war,
ein
Film, das war ja auch ein Film so. Ja. Das war krass. Das
sagte, ist er nicht. Dann sagte Ecki, und alle warteten natürlich darauf. Ne, aus der, ja. Ich sagte, nee, war er nicht. Ja, wie jetzt? Ja, ich sag, weitermachen, komm, die kriegen wir anders.
Genau.
So. Und dann hat sich dann eine Angestellte, Renate Bogatzki, ganz toll, die hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Und dann hat sich die ganzen Folien nochmal genommen und hat dann super. Hinten auf der Kopfstütze hat sie dann tatsächlich eine Faser von Mirko gefunden. Und hat dann nochmal dem Bescheid gesagt und dann hat er wieder angerufen um 4 Uhr, also 2 Stunden später. Und hat gesagt, ihr könnt Bier mitbringen, das ist der richtige Wagen. Ja, habe ich dem Ecki dann Bescheid gesagt und dem KTU-Chef, dem Jürgen Theissen. Ich sage, los, komm, wir fahren nach Düsseldorf. Oder was. Wieso? Ich sage, wir haben den. Ja, bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht so sagen, als wenn ich falsch parke. Ich sage, ich glaube das erst, wenn ich das sehe.
Ja.
Ich sage, wir fahren da jetzt mal hin.
Ja,
dann haben die uns das gezeigt und dann haben wir Renate mal in die Luft geschmissen und haben gesagt, prima.
Genau.
So.
Aber Herr Thiel, war das deswegen so schwer, also diese Proben, ne, dass man da was nachweisen konnte, weil er einfach den Wagen so gewienert hat? Und
weil er den gewienert hatte, natürlich, weil der natürlich auch jetzt auch 145 Tage unterwegs war, ne, der Wagen. Ne? Und das sind ja kleinste Textilfaser, ne? Und die, wie gesagt, die waren ganz hinten drauf. Ne? Ja, aber den hätten wir dann auch so gekriegt. Den hätten wir ja dann auch mit der DNA hätten wir den bekommen oder mit dem Handy auch. Ne? Nur so hat man den objektiven Beweis zusätzlich noch, das passt. Und dann wollten natürlich alle sofort, ich habe dann den
losmarschieren.
Sigi angerufen. Sigi war derjenige, der dieses Programm geschrieben hat für die Handydaten. Ich sage, du darfst denen das sagen, wie ich. Du bist der Chef. Ich
sag, also der Suko oder was?
Genau, die warteten ja alle auf das Ergebnis. Sag denen Bescheid und geh Bier holen. Ich sage, wir kommen jetzt zurück aus Düsseldorf. Ja, dann wollten die natürlich direkt los und den aus der Bude hauen.
Ja, klar, ja, klar.
Ich wollte gerade sagen, wird dann erstmal wirklich die Kiste ausgepackt oder also wird gefeiert? Oder wird
gesagt, wir haben jetzt 145 Tage gewartet. In der Nacht wird nichts passieren. Wir bereiten das morgen vor und übermorgen nehmen wir den fest.
Ja.
So, waren ein paar nicht mit einverstanden. So, ein paar Frauen riefen noch an, wieso dauert das denn heute so lange? Ich sage, wir feiern Geburtstag und haben wir denen auch alle nicht gesagt, dass wir den haben. Die Kollegen unten haben dann gehört, da oben, da geht es heute lustig zur Sache. Ne? Schön die Klappe gehalten.
Ja, klar.
So, dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und haben dann die ganzen Beschlüsse vorbereitet, haben alle eingeweiht, die wir brauchen und sind dann mittwochs morgens um 6 Uhr mit 20 Mann eingeflogen.
Aber ich muss Ihnen sagen, ich hätte wirklich trotzdem Angst, auch bei diesem, von dem Sie gerade erzählt haben, diesem Händler, ne, wenn man das so sagen kann, oder auch egal wo, dass irgendwo eine wasserundichte Stelle ist, ne, dass da irgendwo eine Information wegsickert.
Da ist jetzt hier so erfahren, könnte ich mir vorstellen, Sie wissen, wie das, die Uhr läuft da.
Genau.
Ne? Ja. Genau. Ja. Da hat man ein Gefühl für.
Okay. Ja.
Die einzige undichte Stelle war nachher der Abschlepper, der uns den neuen Wagen von ihm dann mitgenommen hat. Den haben wir auch mitgenommen. Ne, um zu gucken, ob da noch Übertragungen, also Sekundärübertragungen sind. Das im Prinzip aus dem alten Wagen die Spuren von Mirko mit Klamotten auf die neue Karre übertragen worden sind. Und der Abschlepper hat das dann bei Facebook reingesetzt und hat gesagt, ich war heute mit der Soko da und da, ich glaube, die haben den. Und dann ging ein Scheiß los, den konnten wir nicht mehr stoppen. Und dann wurde dann auch noch ein Staatsanwalt in Krefeld gefragt, der gar nicht im Dienst war und hat das dann der Rheinischen Post bestätigt. Also das war
übel. Ja, schon ein bisschen schräg, ja.
Okay,
gut, gibt's leider ja auch. Ne? Aber Sie haben auch noch was Wichtiges im Buch gesagt. Sie haben gesagt, das ist ja der Grund, glaube ich, warum Sie an die Medien gegangen sind. Ne? Sie haben ja gesagt, da gibt's ja diese, wo habe ich es aufgeschrieben? Diese drei, Punkte, ist ja so, ich finde es ganz toll. Ja, die finde ich super. So ich hier mit Hilfe der Bevölkerung. Ja, die drei stärksten Blockaden, haben sie gesagt. Ja, das finde ich ganz wichtig. Nämlich, die wissen das schon, so denkt dann die Bevölkerung nämlich. Ja. Die denken dann so, oh nee, der Polizei sage ich nichts, die wissen das ja eh schon. Ne? Oder halt, das können die wahrscheinlich nicht gebrauchen. Mhm. Ne? Oder das hat dem bestimmt schon einer erzählt. Ne? Mhm. Ich glaube, das wollten sie durchbrechen. Ne? Sie haben gesagt, nein, jede Spur ist wichtig.
Genau, und wenn wir sie fünfmal bekommen, ist ja völlig egal. Ist egal, ne? Wir hatten 10.000 Hinweise.
Richtig.
Davon waren 1.000 völliger Quatsch. Das waren Spinner, Pendler, Knochenschmeißer, die Wilde. Und wenn man denen nicht zuhört, dann rotten die sich zusammen und dann sind die da mit 5 Mann und rufen dann sonntags morgens um 7 Uhr die Polizei an.
Ja.
So. Ja, und das haben wir damit unterbunden.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, immer wieder rein und den Leute darauf hinweisen, egal. Und das haben dann auch ich sage jetzt mal, auch ältere Leute, die haben das dann auch, die auch viel mitkriegen oder was, ne, weil sie eben Zeit genug haben, ne, oder ohne despektierlich zu sein, aber die haben dann auch gesagt, ja, das habe ich jetzt vor 3 Monaten habe ich hier ein Auto fahren sehen und das passt da auch, ne, tatsächlich, ne, das ging.
Ja,
finde ich gut. Also die eigene Wertung, die war höchst gefährlich, ne, gerade nach einem langen Zeitraum. Ne.
Klar.
Meine Mutter sagte dann immer, ich höre nichts mehr, Jungen. Das war für uns dann wieder der Grund zu sagen, jetzt müssen wir wieder was machen.
Ja.
Dann haben wir wieder einen Artikel geschrieben. Letztendlich ist dann so eine Kolumne geschrieben worden. 60 Kollegen haben dann jeden Tag irgendwas gesagt, was die in der Soko machen. Und haben dann immer zum Schluss gesagt, und außerdem kriegen wir den.
So,
ein bisschen Druck aufgebaut. Okay.
Ich habe mich einmal auch gemeldet. Da war ein Mörs. Habe ich Mörs, war Kirmes. Und da habe ich gedacht, boah, muss ich Bescheid sagen. Weil das war ja genau zu dem Zeitpunkt, da habe ich gedacht, vielleicht war halt ja einer vom Zirkus da und so.
Vom Zirkus?
Ja, habe ich gedacht.
Ich glaube, man sieht dann auch in allen irgendwie so eine Art Täter, oder? Also wirklich, oder?
No. Nee? Aber das ist das Gute, da wird die Bevölkerung ja zu Ohren und Augen von ihnen. Das finde ich auch nochmal eine wichtige Info, oder? Könnte man sagen. Also die werden, ne?
Ja, das war ein Ermittlungsprinzip. Zu sagen, unser Pressesprecher hat damals mit mir einen offenen Brief an die Bevölkerung verfasst. Dann sagte er, was hältst du davon? Und dann haben wir geschrieben, dass es einer ist, der aus der Mitte kommt. Das muss einer aus der Region sein, ne, weil sonst wäre er nicht wieder in das Auge des Orkans zurückgefahren. Und der muss ja um 23.18 Uhr damit rechnen, dass der Junge jetzt eine Stunde weg ist und dass auch eine Stunde entdeckt ist. Das heißt, dass alles da im Moment jetzt gerade den Jungen sucht, die Polizei schon rumfährt und der da in eine Kontrolle reinfährt mit den Klamotten, die er noch im Auto hat. So, also hat er die ja weggepfeffert.
Ja, das war der Grund wahrscheinlich, ne?
Ja, aber für uns war es dann auch wichtig, es ist kein reisender Irrer, der oben über die A40 abhaut und dann weg ist. Das ist keiner aus dem eine Stadtfest, 20.000 Besucher, da war eine Goldhochzeit, da war ein Fallschirmtreffen, da waren riesige Aktivitäten, wo man sagen könnte, da ist einer gekommen, der hat den sich gegriffen und ist weggefahren. Also musste dann einer aus der Region sein, der wieder zurückfährt.
Genau.
Aber das habe ich nämlich, diesen Gedankengang, den konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, der Thiel, weil ich denke mir doch, sag mal, ich hatte jetzt die Absicht zu morden, ja? Und ganz unwillkürlich, ne? Dann würde ich doch irgendwo hinfahren, wo mich keiner kennt und würde doch nicht jemanden abgreifen, da wo ich in der Nähe von dem Ort, ne, wo ich wohne. Oder also das konnte ich nicht so nachvollziehen.
Hat er ja auch nicht, ne? Gut, der war ja noch, ich sag mal, der war ja 12 Kilometer unterwegs. Der war an dem Tag 200 Kilometer unterwegs, der war ja bis in den Niederlanden. Und der hat ja aber auch den Zwang, wieder in sein geregeltes Leben zurückzukommen. Der muss ja auch seiner Frau erklären, wo bist du denn jetzt gewesen überhaupt? Ne? So,
und das, ist ja klar, wieder dahin, das ist klar. Ne? Aber so. Ich dachte, dann fährt man halt, ne, nach 200 Kilometern, wo man halt jemanden aufgegriffen hat und ermordet hat, fährt man die 200 Kilometer wieder zurück.
Ja, ist aber anders bei dem gewesen, weil, ich sag mal, seine Zeit, die war schon weit, weit, weit verstrichen. Der ist ja, wir nennen das dieses sogenannte Cruisen, wie ein Jäger auf dem Ansitz, der fährt also rum oder guckt irgendwo, wo ist die passende Beute. Und der hatte schon viel von den 200 Kilometern rum. Und die Zeit war ihm auch schon im Nacken. Das heißt, er musste eigentlich schon um 11 Uhr zu Hause sein. Und dann
deswegen hat er dann
ist er dann auf den Jungen getroffen. War auch völlig egal, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen war für ihn.
Ich glaube, das ist ganz interessant jetzt, dass wir jetzt nochmal zum Motiv kommen.
Ja. Wenn das okay ist. Ne?
Ja. Also wie gesagt, man geht ja immer davon aus, dass es ein klassischer Pädophiler gewesen ist, war es nicht. Ne? Er war einer, der Macht ausüben wollte, der an diesem Tag, ich sag mal, seinen Frust abbaute. Er hat dann gesagt, er wäre dann auch von Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden, das glaube ich nicht. Das haben wir auch widerlegen können, aber er war einer, der an dem Tag entscheiden wollte, heute bin ich derjenige, der sagt, ob Leben oder Tod, ob es mit Leben oder Tod weitergeht. Ne? Und diese sexuellen Übergriffe oder die Versuche des sexuellen Übergriffs an Mirko, das war eine reine Machtdarstellung, die er dann probiert hat. Und letztendlich musste er dann dazu übergehen, die Tat als Verdeckungstat dann hinzulegen.
Also das heißt, jetzt nachdem Sie dann ja auch also mit dem Täter gesprochen haben, ne, oder nachdem man ja da auch mehr drüber weiß, was ist genau mit Mirko passiert?
Der Junge ist von ihm abgegriffen worden an der besagten Stelle da in Grefrath. Der ist mit dem 35 Minuten bis in den Bereich Kleve gefahren, über die Autobahn drüber, hat den Jungen dann sich ausziehen lassen, hat dann versucht, ihn sexuell zu missbrauchen auf der Rückbank, was nicht funktioniert hat, hat ihn dann stranguliert und hat ihn dann nackt abgelegt, ist dann gefahren, hat die ganzen Klamotten mitgenommen, die verteilt, kam dann auf den Gedanken, dass der eventuell noch leben könnte, ist nochmal zurückgefahren und hat ihn dann mit dem Messer in den Hals gestochen. Und letztendlich dann so festzustellen, dass er tot ist, und ist dann nach Hause gefahren.
Wahnsinn. Ja. Jetzt würde ich gerne, wenn es okay ist für Sie, jetzt hier nochmal so ein bisschen zu diesem Täterprofil kommen, ne? Also was da für ein Mensch eigentlich hintersteckt. Sie wussten dann, welcher Täter das ist. Mhm. Sie hatten den Kollegen, der daneben gewohnt hat, der eigentlich auf die Kinder noch aufpassen wollte. Wie ist das dann weitergegangen?
Wir sind an dem 24. Januar 2011, sind wir dann morgens um 6 Uhr dahin. Wir haben kam dann natürlich auch auf Sondereinsatzkommando und, habe ich mich gegen entschieden, weil ich gesagt habe, brauchen wir nicht. Das ist hört sich jetzt vielleicht komisch an, ist ein biederer Familienvater. Den holen wir da so raus. Wir müssen nur gucken, dass er nicht durchdreht, wenn er Polizei vor der Tür sieht. Deswegen haben wir die Variante mit dem Kollegen genommen. Carsten ist dann da rübergegangen, hat geklingelt. Er hat durch die Scheibe geguckt und dann hat er die Tür aufgemacht und dann sind wir dann da rein und gesagt, wir sind von der Soko. Der hat dann seine Frau geweckt und hat gesagt, da sind die von der Soko. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe ja mal so ein ähnliches Auto gefahren. Ist dann noch ins Badezimmer gegangen, hat sich seinen Igel gebürstet und hat sich angezogen und hat gesagt, ich komme dann jetzt mit.
Ja. Und eine Frage, wusste der, dass sie kommen? Ja, ne? Der hat darauf gewartet, oder? Auf eine Weise.
Der hat da früher mit gerechnet, aber nicht mehr so spät. Ich glaube, da nicht mehr. Okay. Nee, da nicht mehr.
Oh. Waren Sie dabei, Herr Thier, in dem Moment?
Nee, war ich nicht.
Okay. War das eine persönliche Entscheidung? Weil ich kann mir vorstellen, emotional würde ich da, glaube ich, durch die Decke gehen.
Nee, war eine persönliche Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, Vertrauen ist da, die Kollegen wissen, was sie tun.
Ja.
Und das Beste ist auch, man muss ja auch zwischendurch auch alles koordinieren. Die Vernehmungen laufen dann an, die Frau muss vernommen werden, der Nachbar muss vernommen, also der andere Nachbar auf der linken Seite musste vernommen werden, weil der an dem Tag dann auch tatsächlich mit dem zum Nena-Konzert in diesem Tatfahrzeug gefahren ist. Das wussten wir dann. Also wir haben den erst mitgenommen, dann haben wir auf der Fahrt nichts gesagt. Zwei Kollegen haben das gemacht, erfahrene Mordermittler. Die haben überhaupt nichts gesagt, die haben den nur reden lassen oder gucken lassen. Dann ist ihm das dargelegt worden, was wir gegen ihn haben. Und dann hat er erstmal gar nichts gesagt, also alles Blödsinn, stimmt nicht. Und dann haben wir dann die Beweise nochmal dargelegt und haben gesagt, da kommt er nicht drum rum. Achso, zeitgleich haben wir natürlich eine Speichelprobe von ihm genommen mit Gerichtsbeschluss. Die ist nach Düsseldorf gefahren worden und ist dann auch nachmittags entschlüsselt worden. Und dann kam die Treffermeldung aus Hessen für die Spuren auf der Hose. Und damit war das spätestens rund.
Der hat doch auch, da war zumindest in den Medien nachlesbar, dass er wohl auch einen Suizidversuch unternommen hatte, glaube ich, ne, als er schon festgenommen
wurde. Der war lächerlich. Also der war lächerlich. Ja. Also er hat nachher die ganzen Klischees abgefahren, kann ich gleich mal eben erzählen.
Aber ja, okay.
Der hat dann, wir haben dann, wie gesagt, die Frau vernommen, die natürlich völlig von den Socken war.
Ja. Die Kinder, die hat gar nichts geahnt.
Null. Ja. Die sagte auch, um dann nochmal die Brücke zu schlagen, die ganzen Parameter, die Sie in der Zeitung oder in der Öffentlichkeit gebracht haben, die passen alle auf meinen Mann. Aber ich glaube doch nicht, dass ich neben einem Kindermörder liege. Ja. Hat sie also damals sehr, sehr deutlich dargestellt.
Ja. Wichtiger Hinweis für den Hörer auch, finde ich, für die Hörer. Mhm.
Ich fand auch ganz spannend, im Buch haben sie auch beschrieben, dass während sie ihn, glaube ich, vernommen haben, ne, ist parallel, wurden Informationen immer wieder hin und her geschickt, ne? Kann
genau,
das sein?
Genau, ja, das ist ja dann meine Aufgabe auch, dass man eben die Vernehmungsergebnisse aus den anderen Vernehmungen dann immer bekommt. Und wenn er dann irgendwas gesagt hat, was, wird dem dann das widerlegt und um die Ohren gehauen. Ne? Letztendlich hat es ja nicht lange gedauert, er ist nach 4 Stunden eingeknickt und hat dann gesagt, okay, hat dann erst die Variante erzählt, dass er pinkeln wollte auf dem Parkplatz da, wo wir die Hose gefunden haben oder wo die Frau die Hose gefunden hat. Und dann hätte der den leblosen Jungen da gesehen und der hätte einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und hätte sich dann genähert und hätte gemerkt, er ist kalt und hätte gedacht, okay, jetzt hast du den angepackt oder was, jetzt kannst du den nicht da liegen lassen und dann fahre ich den erst in den Wald und versteck den. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, schöne Geschichte, aber dann zeig uns mal, wo du den versteckt hast. So, und so wussten wir natürlich dann rief Ecki mich an nach 4,5 Stunden und sagte, der zeigt uns jetzt, wo der Junge ist. Ja, war natürlich für mich emotional der Hammer. Ja. Da fiel von 10.000 Volt alles ab. Ja. Was? Handy schön durch die Gegend geschmissen. Ich sag, wir haben den. Wir wissen jetzt, wo der Junge ist.
Ja. Ja. Haben Sie sich denn auch angesehen, den Jungen?
Ja, natürlich.
Stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, der ist ja nicht dazu in der Lage gewesen, uns das auf der Karte zu zeigen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ihr fahrt vor, ich fahre hinterher und ein Rechtsmediziner informiert, Frau Britta Gahr, von Dr. Gahr.
Ah, die kenne ich.
Ja.
Super.
Ja, genau.
Tolle Frau. Mhm.
Und die ist dann gekommen und dann habe ich 500 Meter weiter geparkt. Dann sind die mit dem da rein, in so einen kleinen Waldweg. Ecki hat nur genickt, gesagt, liegt hier. Ich sage, okay, dann bin ich da hingefahren. Stand da, hat dann einer geraucht. Ja.
Hat Buch haben sie ja geschrieben, haben sie
ja noch gezogen. Ja, hab ich, genau.
Hat sich gut.
Ja. Ich gut. Ja, gut, das ist so gewesen, mein Gott. Das ist ja, auch
gut. Das ging jetzt so schnell, vielleicht können Sie mal einfach wiederholen,
was ist ja passiert? Ja, ich bin dann da angekommen, der kannte mich natürlich aus der Öffentlichkeit und so und dann guckte der mich blöd an oder ja. Dann sage ich, hab dich.
Genau.
Ne? So. Und dann weitergegangen, dann habe ich mir dann den Fundort angeguckt. Gut, war natürlich nicht mehr viel von über nach 5 Monaten im Wald.
Skelettiert dem Jan.
Ja. Standen. Und dann sind die mit dem wieder losgefahren. Und dann ging es dann weiter. Der hat dann...
Entschuldigung, ja. Was ich nur so spannend finde, ist, wo war dieser Ablageort denn jetzt oder der Fundort der Leiche von dem, also...
Außerhalb des Suchgebietes.
Genau, natürlich, das aber ist, ja. Wie weit davon entfernt?
Das war nochmal 6 oder 7 Kilometer oberhalb der A40. Genau.
Also 6 oder 7 Kilometer einfach quasi ein Stück außerhalb. Weiter als dem... Als
nee, das Suchgebiet, Sie müssen sich das so vorstellen, dass, ich sag mal, Grefrath, Abgreifort... In nördlicher Richtung 55 Quadratkilometer hoch, also nicht 55 Kilometer hoch, sondern Quadratkilometer, das waren vielleicht
25.
So Wachtendonk. Darüber ist die A40 und die haben wir als Grenze genommen. Und da auf der A40, auf dem Rastplatz Tom Heide, stand auch der Mast, wo der sich zuletzt eingeloggt hatte, der Junge. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, okay, das strahlt in beide Richtungen, aber hauptsächlich in die südliche Richtung, wieder Richtung Grefrath. Und deswegen war oberhalb der A40 für uns Suchgebiet 3, aber nicht mehr so weit weg. Wir haben gesagt, der fährt nicht mehr so weit, weil der auch unterhalb der A40 an der L39 angefangen hat, die Sachen zu verteilen. Ja. Den okay. genauen Ort kennen ja. wir und die Eltern.
Ja.
Gut. Ist, glaube ich,
reicht auch.
250 Bilder habe ich gesehen, das ist der Ort, Bildzeitung, wer auch nicht alles, die waren alle falsch.
Ja.
Ja, ich habe den Eltern dann angeboten, irgendwann mal später, ich sage, wenn ihr da mal wissen wollt, wo der lag, dann fahre ich mit euch dahin. Haben wir dann ja. 4 Wochen später mal gemacht.
Finde ich gut. Sie wollten noch, glaube ich, erzählen, wie auch der Täter dann, was für Varianten der gewählt hat. Ne? Also
dann ja, der hat dann natürlich eine Anwältin bekommen.
Ja.
Traurig war, dass ich 10 Anwälte, als das geruchbar wurde, dass wir den haben, von sich aus gemeldet haben, was gar nicht zulässig ist. Und die kannte ich dann auch, die Anwältin. Und dann sage ich, pass auf, wir wissen natürlich viel und ich habe noch 1000 Fragen und die Eltern auch und die würde ich gerne beantwortet wissen. Ich sage, und? Wir hauen dem dann um die Ohren. Das Ding ist rund. So, und die hat dann gesagt, ja, sehe ich genauso. Wir sind aussagebereit. Gut. Und dann fing der an, einen Tag später wollte der seine Mutter und seine Schwester sehen. So. Haben wir gedacht, okay, Vernehmung läuft. Die erste Variante, die war Käse. Die zweite Variante war dann ein Autounfall, das war auch Käse. Und dann kamen wir so langsam in die richtige Richtung. Und dann haben wir gesagt, ja, dann kann eure Mutter mal sehen. Und dann war ihm schon klar, dass er als jetzt der Kindermörder einer ist, von dem keiner mehr ein Stück Brot frisst. Und dann hat die Mutter gesagt, egal was du gemacht hast, wir stehen zu dir. So. Und dann hat er dann dreimal überlegt und hat gesagt, ah, wunderbar, ich war das ja vielleicht gar nicht. Er hatte natürlich in den 4,5 Monaten, das ist mir schon häufig vorgekommen oder anderen Kollegen auch, die solche Fälle bearbeiten, das erfolgreich für sich schon verdrängt. Also der war das gar nicht. Eigentlich war der das nicht. So, und als die Mutter dennoch sagte, wir stehen hinter dir, hat er dann seine Anwältin angerufen und hat gesagt, die Soko muss direkt wieder weitermachen, ich bin das ja nicht gewesen, das war ein anderer. Und dann habe ich mich mit der unterhalten. Wie gesagt, wir kannten uns persönlich. Und dann habe ich gesagt, Ute, was soll die Scheiße denn jetzt? Und dann sagt er, so eine Mist mache ich nicht mit. Mhm. Ich lege mein Mandat nieder, Wiedersehen. Ja. Dann ist sie abgehauen. Ja, und dann kam dann einer der besten Anwälte aus Mönchengladbach. Gleiches Spiel, kam, sag, hören Sie mal, Herr Meister, ich sag, so und so sieht das aus, wir gehen erstmal nach Rauchen. Sind wir draußen ein Rauchen gegangen und dann sagt er, wie sieht das aus? Ich sag, wir haben 4 Asse und Sie eine 7. Ne? Ich sag, das ist jetzt mal nicht so klasse für Sie. Ich sag, der ist mir völlig egal. Ne? Ja. Wir sagen hier aus. Mhm. Ne? Und ist dann auch zu seinem Mandanten gegangen und hat dann gesagt, ne, jetzt mal schön mitmachen hier. Ne? Genau. Und so hat man dann auch einer Ausantwortung zugestimmt. Das heißt, der müsste ja normalerweise nach 2 Tagen, kommt der ja auch vor Gericht, das haben wir ja getan. Und dann wurde er aber wieder in die Obhut oder in die Verantwortung der Polizei gegeben. Das heißt, eine Ausantwortung der Justiz in die Verantwortung der Polizei.
Ui.
Ja, das geht. Das gibt's. Okay. Ja, machen andere auch. Mhm. Muss der aber mit einverstanden sein, der andere natürlich auch. Und der muss natürlich aussagebereit sein. Mhm. So konnten wir den dann insgesamt 9 Tage vernehmen zu dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und dann war dieser ominöse Suizidversuch, das ist ein Ding, ja, wir schneiden sich beim Brötchen schmieren. Also das war ja überhaupt nichts, das war lächerlich. Ja, mit einer Plastikgabel hat er sich dann ein bisschen die Haut aufgekratzt. Der hat dann auch nachher angegeben, dass er eben als Kind sexuell missbraucht worden wäre. Die ganzen also Klassiker. Schon, ja. Also und wenn er dann, als er dann vom Gutachter daraufhin angesprochen wurde, was war denn da, wie war das denn genau? Sage ich nicht, möchte ich nicht drüber reden. Die ganzen Klischees hat er da rausgeholt, ne, um irgendwo, ich sag mal, eine Schuldminderung zu bekommen. Mhm. Ne? Letztendlich, wir haben den immer Wurst genannt. Das ist eine Wurst. Das ist eine absolute Wurst. Und dann die Kolleginnen, die wurden dann schärfer dann im Ton, die sagt, dann ist nicht nur Wurst, das ist das Wasser von der Wurst.
So.
Wurstwasser. Ja. Also wirklich, wirklich ein armseliges Männchen. Ja. Kerl wie ein Baum, aber 3 Frauen, ne? Also war mit der 3. Frau zusammen. Alle sprechen hervorragend über den. Ja, gut, ich habe jetzt auch die 3., die spricht hervorragend über mich. Ja, noch nicht so. Ja, aber Wahnsinn. Ne? Die sind auch vor Gericht aufgetreten, haben gesagt, ganz toller Mann, der hat sich immer um die Kinder gekümmert, der hat sich immer um alles gekümmert, aber das war jetzt noch nicht der.
Da habe ich eine Frage zu, weil die Kinder, die da dranhängen, das ist ja auch so die Sache. Ne? Wie sind denn so ihre Erfahrungen? Wie positionieren die sich denn? Weil das ist ja auch krass. Die sind ja dann erstmal so die Kinder von so einem Mörder.
Ja, genau. Die wussten, ne? Ja, gut, die sind natürlich direkt aus dem Umfeld gerissen worden. Ja, wir haben also unsere Opferschützer, die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir sind dann dazu übergegangen, die aus dem Verkehr zu ziehen da. Also sowohl, man hat ja dann nicht nur die Eltern.
Genau.
Ist ja das auch, was ich häufig sage oder immer sage. Sobald eine Tat geklärt ist, kümmert sich alles um den Mörder.
Genau.
So. Jeder kümmert sich um den Mörder, um die Angehörigen des Mörders und die Opfer werden total vergessen.
Genau.
Und dann habe ich immer gesagt, ich sage, liebe Leute, das ist die Nummer 1. Die Eheleute Schlitter und die Familie, die Kinder, die Geschwister von Mirko, das ist für uns die Nummer 1. So, und dann kommt erstmal eine ganze Zeit gar nichts und dann kommen die. Wie gesagt, hat aber auch funktioniert. Die Frau von ihm, die ist... Das war die war einige Jahre jünger und ein kleines Persönchen, ein drahtiges Persönchen, die war innerhalb von 6 Monaten bis zur Verhandlung war die aschgrau. Die hatte komplett die Farbe verloren. Eine gebrochene Frau. Ja, die ist mit dem kleinen Kind dann weggezogen. Und die anderen beiden sind dann wieder zur Ex-Frau zurück. Ja. Klar. Aber mittlerweile haben die wohl bis auf die letzte Frau alle wieder Kontakt zu dem. Also ich habe den letztens besucht und dann sagte er, ja, die kommen alle wieder. Mein Sohn kommt und der kommt. Jo.
Und zu was wurde der jetzt verurteilt, an Herr Thiel, am Ende?
Letztendlich wurde er verurteilt zu lebenslänglich und der besonderen Schwere der Schuld. Weil eine Sicherungsverwahrung, wie sie klassischerweise ja heutzutage ausgesprochen wird, war noch nicht möglich. Die Gesetze ändern sich auch immer wieder.
Was bedeutet das dann?
Das bedeutet, dass lebenslänglich ist in Deutschland lebenslänglich, aber lebenslänglich heißt auch, dass man, wenn man keine Beschränkung bekommt, dass man nach 15 Jahren ein sogenanntes Gnadengesuch stellen kann, dass die Strafe dann eben beendet ist oder abgesessen, als abgesessen gilt. Das ist mit einer besonderen Schwere der Schuld ausgeschlossen. Das heißt also, die Strafe wird letztendlich von Gutachtern, die wahrscheinlich jetzt noch studieren, irgendwann mal in 20 Jahren oder dann wieder neu bewertet. Das Gericht muss dann auf Antrag sagen, wie geht er denn überhaupt damit um? Und bislang ging er da gar nicht mit, weil er hat keine Reue gezeigt, der hat sich mit der Sache nicht befasst.
Bis heute nicht?
Fängt jetzt damit an. Wie gesagt, ich war vorher Jahr war ich in der JVA bei ihm.
Suchen Sie die Täter teilweise dann noch?
Oder? Ja, aber das hatte einfach nur einen Grund, dass er eben noch altes Computermaterial, was wir noch hatten, zurückbekam. So. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich da mal hin und dann rede ich mal mit ihm.
Ja.
Wobei ich auch der Meinung bin, das war nicht die erste Tat.
Das wollte ich gerade fragen.
Nicht seine erste. Also man fängt nicht mit 46 Jahren an, ein Kind von der Straße zu reißen, sexuell zu missbrauchen und dann umzubringen. Das ist Quatsch.
Okay. Das war wirklich jetzt auch, wäre wirklich meine nächste Frage gewesen, weil ne, zum Motiv war es ja so, ne, das war wie so quasi Druck abbauen, ne, oder dann irgendwie jemanden abgreifen und dann hat man es getan und hat wieder versucht, so zum normalen Alltag zurückzukehren. Mhm. Genau, also das, also hört sich so ein bisschen danach an, das könnte jedem mal passieren, wenn er einfach mal ein bisschen zu viel um die Ohren hat, ne, es einem nicht so gut geht.
Wobei das ja nachweislich gar nicht stimmte. Er hat ja dann angegeben, dass er, das hatten wir ja dann auch, oder hatte ich dann auch in der Pressekonferenz dargestellt damals, nach 2 Tagen der Festnahme, Riesenauflauf, und da war Status, er hat als Motiv angegeben, er ist von seinen Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden kam mit der Arbeit nicht mehr klar und dann ist er da ausgerastet. So, wir haben dann die ganzen Vorgesetzten bundesweit vernommen. Wir sind dann in sämtliche großen Städte gefahren, wo die saßen, und haben das alles nicht bestätigt. Das heißt, das stimmt nicht. Es ist...
Was glauben Sie denn, Herr Thiel? Was ist das für eine Persönlichkeit gewesen? Was steckt dahinter?
Also ich glaube, dass das ein sehr narzisstischer Mensch ist, dass der ein langweiliges Leben führte und dass er, sag ich mal, diese Fantasien, jemanden in seinem Besitz zu haben und mit dem zu veranstalten, was er möchte, bis zum Tode, schon jahrelang im Kopf hatte. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass das die erste Tat gewesen ist. Der läuft nicht 25 Jahre mit diesen Gedanken rum.
Glauben Sie eigentlich, Herr Thiel, dass die Personen, die eine Tat gemacht haben, dass die, wenn die rechtzeitig sich Hilfe suchen, dass die lernen könnten, damit umzugehen?
Ja.
Genau, das ist nämlich auch meine Haltung,
ja,
um das auch nochmal deutlich zu machen, ne? Weil ich mich auch einsetze, das ist nämlich für mich mit einer der besten Kinderschutzmöglichkeiten, wie man das ausbaut, dass wenn Personen, die Gedanken haben, Sorge haben, dass sie irgendwann mal übergriffig werden oder irgendwie unsicher damit sind, dass die frühzeitig anfangen, sich zu verstehen und dann lernen, anders damit umzugehen. Ne? So, das ist nämlich was ganz Wichtiges, weil das ist ja hier eine ganz andere, also das sagt ja auch Herr Sprenger, und Sie haben das auch im Buch geschrieben, Sie kommen immer eigentlich zu spät. Also immer dann, wenn,
schauen Sie sich mal den anderen Fall an in dem Buch,
ja, genau.
Pele Franz.
Richtig.
Pele Franz, der sitzt jetzt noch ein paar Jahre in Frankreich, dann hat er 30 Jahre rum, dann hat 3 Kinder umgebracht und seine Nachbarin im Keller. Der ist zwischenzeitlich zu einem Pfarrer gerannt, der ist zu einem Bewährungshelfer gerannt und hat gesagt, liebe Leute, helft mir, ich drehe durch. Ja, ne?
Genau.
Und die haben alle gesagt, nee, machen wir nicht. Ne?
Genau.
So, dann wären 2 Kinder noch am Leben.
Ja, das ist der Punkt. Ja,
ganz übel.
Haben Sie denn, ist das denn so, wenn man dann ja einfach auch häufiger mit solchen Tätern zu tun hat, auch in der Mordkommission, also wir reden ja auch über andere Morde, müssen ja nicht nur Kinder, ne, sein, ist das dann so, dass diese Täter für sich eine Befriedigung empfinden, wenn die dann morden, oder ist das einfach ein Zwang und eigentlich haben sie danach ein Reuegefühl und verdrängen es?
Also ich denke mal, dass da muss man sauber unterscheiden, weil ich sag jetzt mal, wenn jetzt einer einen umbringt oder weil er weil es einen Streit gegeben hat oder weil er den jahrelang drangsaliert hat, ist das ein himmelweiter Unterschied als ein Sexualtäter oder ein Kindermörder. Da sind auch wieder Abstufungen drin oder Höherstufungen eigentlich. Denn Hegger ist einer, der sich anhand der Bilder, der hat sich dann nachher nochmal Bilder oder hat Bilder gefordert von dem Jungen, ne? Dann hat der Bilder diesen Film immer wieder abrufen lässt. Ja. Das heißt, vor seinem geistigen Auge läuft genau ab, was er da aufgezeichnet hat. Das ist das, was er immer wollte.
Genau.
Das ist das, wo seine Fantasien immer gesagt haben, und irgendwann setzt er das um. Und dann kann es ein kleines Ventil sein, und zu sagen, so, jetzt passt das und Feierabend. Ja. Und der hat das getan. Und das ist seins jetzt, das ist seins auf der Festplatte und da geht ihm keiner dran.
Ja.
Okay.
Das ist das Problem.
Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch, wie Sie ja gerade sagten, was ja eigentlich dahinter steht, ist wahrscheinlich dieses Gefühl von Macht, ne?
Ja.
Gemacht
genau.
Ausüben. Ne?
Nichts anderes. Nichts anderes.
Ja. In allen Fällen, würden Sie sagen, Herr Thiel, ist das so das übergeordnete Motiv?
Nein. Nein. Man hat das sehr häufig. Wenn es zu Übergriffen kommt, auch wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt, oder wenn es zu Übergriffen kommt, auch im Raubbereich, dass man jetzt, ich habe das mal gehabt von einem 26-Jährigen, der eine 20-Jährige auf dem Heimweg von einem Schützenfest überfallen hat, der wollte ihr das Handy klauen. Also, und das hat den sexuell so erregt, als der die am Boden hatte und der alles abgenommen hatte, dann hat er die noch missbraucht und hat er dann gesagt, so, jetzt bringe ich die um. Ne, also eine besondere Form der Erniedrigung war nochmal dieses Missbrauchen. Und so war das mit dem Hegger auch, oder mit dem Täter. Ja.
Ja.
Genau das Gleiche. Ne? Eine besondere Form der Erniedrigung, hat nicht funktioniert, hat er selber gesagt, ne? hat nicht geklappt, hat keine Erektion bekommen, ne? Und dann war Schluss.
Ja. Mich würde interessieren, Herr Thiel, wie gehen Sie privat damit um, wenn man sowas fragen darf? Haben wir den Sprenger nämlich auch gefragt, da war ganz spannend, was er da so sagte, ne? So, weil ich stelle mir das richtig heftig vor, ne? Ich meine, menschlich, weil man, das möchte ich nochmal betonen, für die Hörer, ich meine, was wir hier besprechen, das ist vielleicht voll spannend und immer so wie so ein Tatort oder so, aber wir reden hier von der Schattenwelt und ich glaube, da kriegen viele von den Hörern wissen gar nicht, wie weit der Schatten reicht, aber Sie, Herr Thiel, Sie kennen den und die Frage ist ja, wie geht man damit um als Mensch, ne? Um Mensch zu bleiben?
Also, ich habe das immer so abgetan, so ist es mir auch beigebracht worden. Ne? Todesermittler, das sind harte Hunde, ne? Die machen das und dann ist gut und Mund abwischen und nach Hause. Habe ich eine ganze Zeit selber geglaubt und ist völliger Blödsinn. Ist so, ich habe es nicht mit nach Hause genommen, ich träume nicht von meinen Fällen, ich träume nicht von irgendwelchen Leichen, ne? Also träume von ganz anderen Sachen, aber nicht davon. Das läuft mir nicht hinterher. Ne? Auch diese Ekelszenen nicht. Ich merke aber wohl, dass es reicht jetzt. Es ist genug.
Gut. So,
ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie viel 100 Leichen gesehen, Obduktionen gesehen, und alles mögliche, zerstückelte, zerrissene, faule Körper und Kinder. Ist gut jetzt. Ne? Also, und ich habe dann auch nach der Soko, dann kam auch das Angebot für eine Supervision für die Truppe. Die Truppe war in einem Euphoriehimmel. Ne? Wir haben das geklärt, wir alle zusammen. War klasse. Ne? Und habe gesagt, brauchen die nicht. So, war ein Fehler. Zwei brauchten das sehr wohl. Die haben danach bei der Kripo aufgehört. Machen jetzt was anderes oder würden das auch nie mehr tun. Und da sind wir jetzt, oder da bin ich anders aufgestellt. Ich habe jetzt mittlerweile das so in den letzten Jahren gehandhabt, zu sagen, ich werde es anbieten, so, und ich werde es auch nicht in die Entscheidung des Einzelnen legen, sondern wir machen das. Und wer dann sagt, hör mal, du kannst mich mal, der kann draußen bleiben, oder? Ja. Das kann ich nicht verhindern. Ne? Aber wir haben da auch schon krasse Sachen erlebt, wo man sagt, oh, das hat aber Leute doch ganz schön zugesetzt. Ne? Nee, mitgenommen habe ich das nicht. Ich hatte immer ein gutes Umfeld und gute Freunde und dann ist auch zu. Dann ist gut.
Ja. Ich würde gerne noch auf einen Punkt, weil der wäre es mir sehr wichtig, noch eingehen, und zwar auch für die Hörer. Und zwar ist das der Punkt der Angehörigen aus folgendem Grunde. Weil Angehörige, das haben Sie gerade, finde ich, auch nochmal deutlich gemacht. Ich meine, da hängen ja auch Schicksale dran. Und gerade die Eltern und Familie von Mirko, die sind ja klar, die wurden auch der Öffentlichkeit ausgesetzt, fand ich in dem Film auch gut eindrücklich, ne, wie die Reporter gnadenlos da immer Fragen stellen und so weiter. Also das war ja total zu viel. Die waren ja auch total traumatisiert, so kann man es ja mal sagen, würde ich jetzt behaupten. Ne? Und worauf ich hinaus will, ist, erstmal fand ich es toll, die haben ja auch ein Buch geschrieben, möchte ich nochmal hier an der Stelle erwähnen, weil das Buch ist einfach nicht nur eine Geschichte, haben sie selber gesagt, sondern auch ein Ratgeber, wie Menschen mit so einem Schicksal umgehen können. Weil ich bin der Überzeugung, als Psychotherapeut, gut, wieder Fachidiot hier, ne? Aber als Psychotherapeut, und der sagt, wenn der Glaube da ist, egal was für ein Glaube, der hilft. Und ich glaube, der ist auch ganz, ganz wichtig. Würden Sie das sagen, Herr Thiel, da ist was dran, so aus Ihrer Sicht? Sie begleiten ja viele, haben ja viele solcher.
Ja, auf jeden Menschen, Fall. Ne? Es schwappt ja dann irgendwann um. Wenn Sie jetzt einen, ich sage ja immer, wir kommen ja nicht zum Gratulieren. Wir kommen ja immer, wenn jemand im Dreck liegt oder jemand weg ist, von dem man annehmen muss, dass er im Dreck liegt. Das ist krass dargestellt, ist aber tatsächlich so. So, und dann kommt man dahin und dann wühlt man erstmal die ganze Bude bei denen auf. Man fragt nach, wo sind sie dann gewesen, was haben sie da gemacht. So, und das war natürlich da auch mit den besonderen Umständen. So, und dann haben wir, also, oder sind wir auf Leute gestoßen, die uns freundlich entgegenkommen, die uns anlächeln, die höflich sind, in der besonderen Situation. Das assoziierte nicht nur in der Bevölkerung, ja auch schon wieder ein Verdacht. Ah, ne?
Genau, Vertuschung.
Das kann doch nicht. Die müssen sich da aufregen und so weiter. Der Glaube ist, der ist Wahnsinn. Habe ich noch nie so kennengelernt. Das schwappt auch schon mal um. Ich hatte eben davon gesprochen, 3 Baustellen. Wir haben einen Täter, der weg ist. Wir haben ein Opfer, was wir noch nicht gefunden haben. Der Täter könnte wieder zuschlagen. Dann geht nämlich das ganze Konstrukt mit der Bevölkerung. Wir kriegen den mit ihrer Hilfe und unserer professionellen Arbeit. Geht kaputt. Das wird dann nicht mehr ziehen. So, und dann haben wir noch die Eltern, die dann irgendwann sagen, weißt du was, jetzt hast du mir ja lange genug vorgefaselt, dass du hier den kriegst oder was ist denn jetzt mal? Du bist jetzt bei Monat 5. Ne? Ja. Das haben die mitgemacht, das haben die umgesetzt. Ne? Und man könnte natürlich auch hier, das können sie hier im ländlichen Bereich machen, mit der Presse arbeiten, mit der Presse sagen, pass mal auf, geht ihr noch einmal an die Eltern und kriegt ihr von uns gar keine Informationen, Schluss aus. Ne? Das hat der dicke Pressesprecher Willi, ne? Den ich sehr schätze, der hat immer gesagt, ne? Ne, noch einmal an den Zaun hinten dran, Feierabend.
Ja.
Da müssen sie mal in München machen. Ne? Also wir haben diese Vorträge auch in München und bei der Bayerischen Mordkommission gehalten. Die sagen, was, eine Woche, da zerreißen die euch. Ne, dann ist es vorbei. Gut, geht hier, haben wir genutzt. Ne, und die Eltern haben mitgemacht. Ne? Die haben dann nicht gesagt, nee, ja, ich gehe jetzt trotzdem an die Presse. Als wir es dann forciert haben, als wir gesagt haben, so, ne, ist ja eine Hilflosigkeit für die Eltern,
ja, auch, klar.
Dann zu sagen, okay, komm, jetzt wäre es mal gut, passt jetzt gerade in unser Konzept, wenn ihr jetzt mal vor die Kamera treten wollt. Ja, ne?
Ganz toll. Ja, finde ich super. Ja, weil ansonsten erlebt man es auch in den Fällen. Ich habe immer den, der mich sehr mitgenommen hat, habe ich beim Heinz erwähnt und wusste den Namen nicht. Das war der ungeklärte Mordfall von 85 von der Michaela Eisch, wo die Mutter ja 7 Jahre später auch verstorben ist. Und viele vermuten, dass es auch anhand, die ist kaputt gegangen an dem Fall. Ne? Das Kind sollte die Mutter abholen mit 9 Jahren, ne? Von der Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kam nie an. Ne? Später auch missbraucht und ermordet aufgefunden und ist die kaputt gegangen. Ne?
Das ist doch eigentlich unsere Aufgabe als Todesermittler. Denen eine Antwort zu geben.
Genau.
So, wir haben da ein ganz schreckliches Verbrechen in der Regel. So, und dann stehen die da mit ihren Fragen. Ja, und dann muss irgendwann, das habe ich denen immer gesagt, ich sage, ihr könnt mich Tag und Nacht anrufen. Ihr seid die ersten Ansprechpartner und ihr kriegt von mir jede Frage, egal wie blöd die ist und wie hart die ist und wie scheiße die ist, kriegt ihr von mir beantwortet. Jede. Ne? Aber wenn er damit nach draußen geht, ist das vorbei. Ist das Vertrauen vorbei.
Genau.
Hat funktioniert. Ne? Die konnten immer anrufen, das funktionierte auch. Ne?
Genau.
Ich habe Eltern, mit denen habe ich noch vor 2 Wochen gesprochen. Die Eheleute Jeckel, ganz feine Leute. Die 26-jährige Tochter ist 1990 ist die in München-Gladbach umgebracht worden. Die kommen seit 3 Monaten, alle 3 Monate kommen die dann zur Polizei und sagen, was gibt Neues. So, ja, da unterhalte ich mich jetzt schon 25 Jahre mit. Jetzt sind sie sehr verärgert, weil der Ansprechpartner nicht mehr da ist, ne, weil ich nicht mehr auf der Dienststelle bin. Ich sage, ich bleibe weiter ihr Ansprechpartner. Die sind jetzt 80 Jahre alt, die wollen eine Antwort haben, bevor die dann irgendwann mal sterben. Ne? Die wollen da nicht mit ins Grab nehmen. Und das, wie gesagt, das finde ich, ist für die Todesermittler die immens wichtigste Aufgabe überhaupt.
Das wird meine letzte Frage, die passt hier super gut rein. Das Thema mit dem Versprechen. Sie haben das auch so genannt, das Kapitel. Ne? Das hat mich so berührt, weil ich glaube, ich als Mensch würde es genauso aussprechen, aber was man damit dann auch ausspricht. Ne? Da würde mich nämlich interessieren, wie sie damit für sich umgegangen sind. Ne? Mit dem, wir gehen hier nicht eher weg, bis wir den gefunden haben. Das ist so aus dem Buch. Ne? Genau. Das kann ich Ihnen versprechen und wir finden ihn. Ne? Das ist also Hammer.
Was haben Sie den Eltern gesagt?
Hut ab.
Ja.
Also mega.
Ja.
Und Herr Thiel, darf ich mal fragen, haben Sie in irgendeinem Moment
Nein.
in... Sie wissen genau, was
nee. Super, das finde ich gut. Nee.
Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch echt, das ist so bewundernswert und dass sie da so dran geglaubt haben. Ich glaube, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht ausgesprochen. Ne?
Doch, es ist mein Spruch gewesen. So, und ich bin derjenige, der dahinter steht, auch wenn ich da mit meinem Team unter Druck setze und sage, pass mal auf, ne, wir gehen da jetzt nicht anders ran. Ich habe das mal verglichen mit einem Fußballspiel oder mit einem Entscheidungsspiel. Wenn ich da reingehe und sage, gibt sowieso nichts, dann kann ich Trikot gar nicht anziehen. Ja, ist doch Quatsch. Ist doch Blödsinn.
Stimmt.
So, ne, also sind wir angetreten. Wir sind angetreten, um den Fall zu klären. Und ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen das. Und ich war mir mit der Zeit immer sicherer. Ich habe nie gezweifelt, weil es passte ja langsam zusammen. Das, was wir uns mühselig erarbeitet haben. Jeder Einzelne in der Soko hat einen Bombenjob gemacht. Und alles das, was wir uns erarbeitet haben, funktionierte dann irgendwann und passte ineinander. So, und letztendlich, als wir dann bestätigt bekommen haben, 18. Oktober, ich glaube 24. Oktober sind wir reingegangen, mit dem Passat B6 und alle Passat B6 im System hatten, ja, der ist da drin. So, das heißt, wir müssen den nur noch da rausfinden unter 155.000, aber er ist doch drin. Es ist einer aus der Region, der da drin ist. So, und jetzt ist es unsere Aufgabe rauszufinden. Wir hatten zwischenzeitlich ein paar sogenannte Tagestäter. So, dann hat da irgendeine Oma oben gehört, wie sich einer mit seiner Frau streitet. Du hast das Kind umgebracht und. Ne, alles dahin und sagt, war der nicht. Ne, ja, wie war der nicht? Ich sage, der hat das Auto nicht. Ne, fahrt dahin, macht das in Ruhe. Ich sage, aber denkt dran, die müssen danach auch wieder arbeiten. Ne? Wenn die einmal als Tatverdächtige Mürko dabei sind, da brauchen die nicht mehr anfangen.
Richtig.
Ne, was weiß ich, Lehrer oder Angehörige irgendwelche Zufallsbekanntschaften, auch irgendein Junge hat gerne Bauernhöfe besucht, so Quatsch. Ne? Ich sage, Leute, schalt mit denen um. Die haben das Auto nicht. Das kann nicht der Täter sein, das geht nicht. Ne? Auch nicht geliehen, ist nicht. So. Und dann waren die immer, wenn die dann losgefahren sind, sagt die, du glaubst halt gar nicht, dass der da ist. Ich sag, nö, aber mach das. Ich sag, mach das. Das ist die Spur abgeklärt. Ich sag, Feierabend, der war da nicht. Und als wir dann den hatten hier, und dann sagte der, so, was ist denn jetzt? Ich sag, der war das. So, wieso das denn? Ich sag, weil der das Auto hat. Nein, habe ich gemacht. Wie gesagt, bin ich 100-mal darauf angesprochen worden. Ne?
Ja.
Und dann natürlich auch, wie gesagt, die schlimmsten Neider hatten wir im eigenen Haus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also wir haben da bis heute noch, hat jeder aus der Soko Anerkennung aus der Bevölkerung, aus dem Kollegenkreis. Die schlimmsten Neider waren bei uns im Haus, wie kannst du da so die Fresse aufreißen und so weiter. Ist doch Blödsinn, ist doch meine Sache. Genau. Das ist meine Sache gewesen, ich war der Leiter der Soko, das hat funktioniert und Punkt. Ne? Und die Eltern mussten mit dem Versprechen, konnten die was anfangen. Die sagen, okay, dem Mann trauen wir, ne? Was der sagt, das machen die auch und fertig. Die hat mich mal angesprochen irgendwann, man sagte die, als diese Flieger da drüber geflogen sind, dann sagte die, hören Sie mal, warum machen Sie das denn? Unser Junge ist doch kein prominenter Junge. Ich sage, hallo? Was hat der denn damit zu tun? Er sagt, ja, aber das können wir doch alles gar nicht bezahlen. Ich sage, ich auch nicht. Ich sage, bezahle ich auch nicht. Ich sage, da zahlen ganz andere. Spielt auch keine Rolle. Aber da wurde denen mal bewusst, was die Soko alles für die Klärung des Falles und um das Wiederbringen des Jungen. Ich habe denen ja ganz früh schon gesagt, ich sage, ich bringe euch den wieder, aber nicht mehr lebend. Ich sage, der kommt nicht mehr lebend zurück. Das funktioniert nicht mehr. Die Zeit ist zu lang.
Das haben sie schon ziemlich früh dann gesagt.
Ja.
Und wie ist das für die Eltern dann gewesen? Also wie muss man sich das vorstellen? Also was macht das mit solchen Eltern? Ne?
Die haben das aufgenommen und haben das, glaube ich, erstmal nicht verarbeitet. Ja, die haben dann auch, Mirko hatte am 18.09. Geburtstag Und da wurde dann auch Kuchen gebacken und da wurde auch gewartet.
Dass er kommt. Kommt jetzt.
War aber auch in gewisser Weise eine Verarbeitung auch für die Geschwister. War völlig okay, was die Klar. gemacht haben. Die gingen dann auch lachend, gingen die mit den Kindern dann über die Straße. Ne? Da kriegten wir sofort einen Anruf, ne? Frau Schlitter lacht sich hier kaputt, stimmt überhaupt nicht. Ne? Die hat mal geschmunzelt. Dort, ne? Dann kommt so eine Mutter mit ihrer Schwester und bringt uns dann Schokoladenweihnachtsmänner und so weiter in die Soko. Die backen dann für uns.
Stimmt.
Toll. Da sind ganz harte Typen abgehauen.
Echt?
Die weg. Er guckte runter, ja. Kam direkt auf den Parkplatz.
Super. War verschwunden. Ja, wirklich toll.
Ja.
Aber da kommen wir auch, finde ich, zu einer wichtigen Frage. Wie kann man sie unterstützen? Wenn es Soko ist, ja, sie haben auch, das fand ich spannend, haben sie gesagt im Buch, man kann ihnen keine Spenden, zumindest in Nordrhein-Westfalen, zukommen lassen. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, die wollen wir unterstützen, die sind super, die machen tolle Arbeit. Wie kann man sie
unterstützen? Ja, das kann man doch. Man kann Hinweise, wir hatten nachher auch irgendwie, waren wir bei 50.000 Euro oder so, Hinweise von privater Seite. Sie können dann sagen, die Staatsanwaltschaft gibt in der Regel bei so einem Ding 5.000 oder 10.000 Euro. So, das ist dann raus und dann kann man sagen, und ein Betrag X von privater Seite. Das geht tatsächlich.
Hm, okay.
Muss man dann aber echt auch dann forcieren.
Ja. Die haben ja auch gesagt, ne, sowas wie, und wenn Brötchen sind oder so, ne, für die Kommission.
Ja, war ja toll, ne? War ja sensationell. Ja, ne? Also toll. Ich meine, die ganze Bevölkerung, egal wo wir waren, jeder, der ein Passat hatte, wenn wir da vorgefahren sind und haben dann bei Eis, 2010 war einer der letzten Winter, ich weiß noch, wir sind Heiligabend nach Hause gefahren, da hatten wir einen halben Meter Schnee. Das war Wahnsinn.
Stimmt, ich erinnere mich auch.
War Wahnsinn. Ja.
Krass.
Ja. Hat mich meine damalige Frau noch angerufen und sagte, hör mal, wir brauchen noch irgendwie ein Baguette oder sowas. Ich sage, geht nicht. Back eins oder nee. So, da sind wir dann auch. Bei Schnee und Eis sind wir dann zu den Leuten hingefahren, haben dann die Wagen abgeklebt. Ne? Und dann haben das, wie gesagt, mein Kumpel und ich, der mein Stellvertreter war, Ecki, ich sage, komm, wir müssen das auch mal machen. Dann sagt er, wieso das denn? Ich sage, wir können doch nicht die ganzen Leute rausschicken, oder wir wissen ja nicht, was die da tun. Mit nackten Fingern, bei Eiseskälte, die Folien haben sich da um uns rumgedreht und so. Aber jeder, der angesprochen wurde, der sagte, kommen Sie rein, wollen Sie einen Kaffee? Ja. Der hielt direkt den Mund auf für die Speichelprobe. Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Ja. Die Leute sind nachts rumgerannt und haben Kennzeichen von Passats aufgeschrieben. Die sind durch Grefrath und Umgebung gerannt.
Ja. Ich meine, wenn man nichts zu verbergen hat, das ist ja auch total uninteressant.
Genau. Auch die Gemeinschaft, auch das Gemeinschaftsgefühl. Ne?
Ja. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, ist, und das hast du ja auch aufgeschrieben, Kurt, was würden Sie denn jetzt sagen? Also was natürlich aufkommt, ist natürlich bei Eltern oder in der Gesellschaft die Angst. Ne? Das kann ja im Grunde, also könnte ja immer jederzeit passieren. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich da irgendwie vor zu schützen als Eltern? Oder?
Also jetzt die Tipps? Oder?
Also, einsperren die Kinder, ja.
Wirklich, oder?
Nee, gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Also bin ich auch häufig gefragt worden. Also sie können Kinder einsperren und Gitter. Genauso für einen Einbruch können sie sich nicht schützen. Sie können das ganze Haus vergittern. Das sieht blöd aus. Ne? Hilft dann aber irgendwann auch nicht mehr. Ne? Aber geht nicht. Ne? Wir wollen ja irgendwie auch unsere Kinder so ein bisschen zur Selbstständigkeit erziehen. Ne? Was sich da für Szenen abgespielt haben in der Zeit der Suche. Ne? Da ist ja glaube ich jedes Kind mit mindestens einem Auto abgeholt worden. Manchen waren auch zwei und drei aus der Familie da und haben da versucht, die Kinder mitzunehmen. Ne? Da war ja nichts mehr los auf der Straße.
Mal noch eine Frage hier. Wie wäre das denn, macht das was aus, wenn man zu zweit geht? Also wenn Kinder, sagen wir, nicht alleine gehen? Also hat einen Einfluss auf Täter, ne?
Ja. Und bei hier bin ich mir ziemlich sicher, gut, es ist ein 10-jähriger taffer Junge gewesen. Mhm. Mein Sohn Mats war zu der Zeit auch 10.
Wirklich?
Ja, oh. Genau. Ja. Und wenn der ein bisschen mehr Gegenwehr geleistet hätte, wäre der abgehauen.
Ja.
Also das hatte ja Pele Franz aus der anderen Geschichte da, der die drei Kinder umgebracht hat. Den habe ich ja dann damals mal aus Frankreich überstellen lassen. Dann haben wir den hier noch vernommen zu 7 ungeklärten Taten. Da hat der Kinder nackt ausgezogen, die standen schon nackt da, die hätte der umgebracht. Dann kam irgendwo ein Trecker vorbeigefahren oder da bellt ein Hund oder was. Ne? Da war der sofort weg. Oder die wurden dann tougher, dann waren die 10 oder 12 oder was. Ne? Und er hätte sich auch niemals einen mit ein bisschen Gegenwehr ausgesucht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob er sich sicher war, dass das ein Junge oder ein Mädchen war. Oder gar nicht.
Aus der Entfernung erstmal, ne?
Ja. Es war also 21.45 Uhr, 22.03 Uhr hatte den abgegriffen, wenn unsere Rechnung richtig aufgeht. Und da war es fast dunkel. Hm. Ne? Da sehen sie dann nicht mehr. Da sehen sie nur noch ein kleineres Männchen fahren. Ne? Und dann ist gut. Ne? Aber der hätte sich niemals an Größere angetraut. Ne? Ich kann den Kindern nur raten, also es bringt überhaupt nichts bei solchen Tätern, schön ruhig und lieb zu sein und mitzufahren. Nee, Vollgas.
Ja.
Vollgas, schreien, treten, ja. Kratzen, beißen, spucken.
Und weg.
Ja. Das ist das, was ich bei Pele Franz mitgenommen habe. Der ist sofort abgehauen. Sofort, wenn irgendwelche Gegenwehren da waren, war der verschwunden.
Und den Täter schätzen wir wahrscheinlich auch so ein.
Genauso. Deswegen ja, Wurstwasser.
Ja.
Keine, der hat da gestanden, hat gewartet, hat ihn vom Rad gerissen und Wiedersehen. Und ist erstmal ganz weit weggefahren mit dem.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch aus therapeutischen, also wenn da welche missbraucht wurden früher oder so und sind dann im erwachsenen Alter in der Therapie, die berichten das dann auch dann.
Mhm.
Ja, genau.
Aber was mich auch nochmal interessieren würde, ist, jetzt haben Sie ja, also ne, klar, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit, aber vielleicht noch ein, zwei Fragen, Herr Thiel, wenn Sie das noch erlauben.
Herr Thiel rennt im Moment auch nicht so schnell weg.
Genau, stimmt, der kommt gar nicht so schnell.
Der kann ich auch nicht üben.
Ja, genau. Ja. Der Herr Thiel hat nämlich, wenn wir das sagen dürfen wir das sagen, dass sie eine Operation hinter sich haben.
Ja. Und, aber alles gut.
Ne? Genau, und wir sie gerade in der Reha-Klinik im Aufenthalt besuchen.
Ja.
Genau. Aber meine Frage ist, jetzt sagten Sie gerade selber, Ihr Sohn war in dem Moment im gleichen Alter. Ich meine, das sind die Fragen, die haben Sie wahrscheinlich schon häufig gehört. Aber trotzdem, wie ist es denn, wie muss man sich das denn wirklich vorstellen? Da hat man, also wir sprechen jetzt nur drüber und ich bin total ergriffen als Mutter oder du ja wahrscheinlich auch als Vater. Wie ist das denn wirklich, auch wenn man schon so lange dabei ist, ne? Aber was macht das mit einem? Und ist es auch für Sie, würden Sie sagen, einer der besondersten Fälle, der Sie am stärksten halt auch wirklich mitgenommen hat? Oder wie würden Sie den für sich auch persönlich einordnen?
Auf jeden Fall. Alleine schon aufgrund der Entwicklung, des Ausgangs, der Besonderheiten, der Größe der Soko. Wie gesagt, wir führen jetzt ein Interview knapp 10 Jahre später. Das ist dieses Jahr 10 Jahre her. Mhm. Die Soko trifft sich immer noch. Die hat sich vorige Woche noch getroffen.
Cool.
Ja, man wird immer wieder darauf angesprochen. Hier in der Reha, ach, sind Sie nicht der? Ja, bin ich. Ja, ist aber egal. Es ist keiner verletzend oder sowas. Ne? Alle sind sehr höflich, freundlich. Tut gut. Und deswegen ist das klar, ist es der Fall schlechthin gewesen. Mhm. Es waren viele Fälle, aber der sticht schon hinten darauf hinaus.
Mhm.
Oder aus allen hinaus. Ne?
Mhm.
Ja, besonders, klar, denkt man dann die ganze Zeit an seinen Sohn. Ich bin dann zwischendurch auch mal, wir waren gerade in der Trennungsphase da. Oder ich war schon nicht mehr zu Hause, also meine Kinder wohnten nicht mehr bei mir. Ich bin dann aber dann auch zwischendurch dann immer mal dahin gefahren. Mhm. Ich habe dann einmal mit einem schwarzen Passat, mit dem Dienstwagen, meine Tochter auf dem Weg vom Bus nach Hause auf dem Seitenstreifen, auf dem Fahrradweg getroffen. Dann habe ich angehalten, haben wir uns kurz unterhalten. Die Tochter war 3 Jahre älter und 3 Hinweise habe ich bekommen, also auf mich selber. Ja, weil ich ja ein Kind angesprochen hatte an der Straße mit dem schwarzen Passat, da ging er überhaupt nicht. Ja, klar denkt man daran, dass der Junge genauso alt ist und was hätte passieren können. Speziell natürlich noch, dass, oder als der dann letztendlich ja nur 1,5 Kilometer von uns weg wohnte, wäre ja noch näher gewesen. Aber das machen die ja grundsätzlich nicht, solche Täter. Die schützen ihr eigenes Umfeld. Der hat mit den Nachbarskindern gespielt. Pele Franz hatte eine Fußballmannschaft. Und der ist immer weit weggefahren, um dann irgendwo seinen Trieb auszuleben.
Vielleicht noch zur Täterbeschreibung. Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Sie waren ja sofort sicher oder relativ schnell sicher, dass es ein Mann ist. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann das, ne? Weil ich mir so gedacht habe, warum schließt man so schnell eine Frau aus? Ne? So eine Brigitte
Liesen-Typus. Sehr gute Frage.
Habe ich jetzt so
gedacht. Sehr gute Frage, genau.
Zur Gleichberechtigung. Nein, Quatsch.
Ja, finde ich wirklich eine gute Frage.
Ich glaube,
aufgrund der Gewalt,
weil es noch nie eine Frau gegeben hat.
Genau, ne? Ich glaube auch.
Täterin.
Ich glaube auch.
Genau.
Ja.
Also wir haben ja dann so ein Täterprofil erstellt. Na klar, da fingen wir jetzt mal an, sag ich mal, männlich. Wir fingen an mit männlich. 17 bis. So. Also er muss 17 sein, weil er kann ein Auto fahren. Der muss ein Auto fahren. Ne, der muss es zumindest können. Ja. Na gut, die Landkinder können das schon früher. Ne, aber und dann ging das so der Reihe nach durch. Ne? Stimmt, aber spannend. Weil es wahrscheinlich noch nie eine Frau gewesen ist. Ne?
Aber wahrscheinlich auch so ein Kindsmordsfall ist wahrscheinlich auch was einen viel mehr wahrscheinlich beschäftigt, oder?
Als
so
natürlich.
Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Klar. Natürlich.
Das sind so die Fälle, wo man vielleicht auch manchmal sagen würde, ach, den hätte ich jetzt nicht so gern, also würde ich jetzt nicht so gern annehmen oder recht dann, weil man sagt, nee, weil ich halt dazu
der Aufklärung. Ich bin letztens mal gefragt worden von einem Kollegen vom Innenministerium, den habe ich auf einen Vortrag getroffen, da sagt er, und, wenn Sie das nochmal machen, ich sage sofort, sagt er, ja, nichts anderes erwartet. Das glaube ich.
Ja. Bei Ihnen ja, Herr Thiele, sofort. Auch das, so wie ich Sie eingeschätzt habe, wie ich Sie höre, ich meine, die Hörer hören Sie jetzt nur, ne? Hammer.
Ja, aber ich frage jetzt ganz dumm, warum?
Authentisch. Warum? Ja, weil es eben, ich sag mal, das war immer mein Ding. Ich wollte immer, als ich zur Polizei kam, dann ein Praktikum mal bei der Mordkommission gemacht, dann habe ich gesagt, das ist dein Ding, da musst du hin. Und ich wollte das immer verbessern und perfektionieren. So wie Heinz das auch immer gemacht hat.
Genau.
Ja, so, mich mit Leuten auseinandersetzen, Leute dazu holen, Experten dazu holen, weil man kann ja nicht alles. Ne? Wie gesagt, der eine muss dann ein Auto von mir kriegen, um auf seinen PC zurückzugreifen. Ja, der kann eben viel. Ne? Und die gehören alle zu. Ne? Die nehmen ja, uns nimmt ja keiner den Erfolg weg. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja auch nicht mein Erfolg. Das sind ja auch alle anderen, die da mitgewirkt haben. Auch alle tausend, die da gesucht haben bei einer Schweinehitze im Maisfeld mit Zecken und Pestiziden. Ne?
Ich glaube auch, wenn es ihnen um Erfolg geht, dann wären sie auch falsch im Job. Ne? Also darum geht es ja nicht.
Ja, ne? Gibt es auch. Es gibt auch Kollegen, die dann sagen, okay, den hole ich mir nicht daran. Ich hole mir zum Beispiel keine Profiler rein von der operativen Fallanalyse, weil das ist ja Kaffeesatzleserei. Das ist völliger Blödsinn. Das sind Leute, die das jahrelang gemacht haben, die im Sexualbereich waren, die im Mordbereich waren, ne, und die jetzt ihre Erfahrungen damit einbringen. Ne? Ja, die haben bei uns 4 Wochen gesessen. Ja. Da kamen die ersten aus der Soko auch und sagen, was besprichst du denn immer mit denen da? Ne? War ein Fehler. Hat man eine Soko in der Soko? Habe ich gesagt, nee, geht nicht. Ne? So, dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn wir uns dann abends nochmal hingesetzt haben und ein Bier getrunken haben. Ich sage, die machen das, und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Kann das nicht so sein, kann das nicht so sein. Ich sage, die machen das Gleiche wie wir, nur ohne Bier.
Ja.
Ne? Ja, weil die sind dann nach Hause gefahren. Ne?
Also, ja. Ja, klar.
Ja, nee, würde ich sofort wieder machen und klar.
Also Berufung. Kinder,
ja, genau, weiß ich nicht. Jeder hat ja so sein Ding. Ne? Ja, Kindermord cool. Ist, das ist der Worst Case. Und das ist immer so, das ist nun mal die Liga, die am meisten geschützt werden muss von uns.
Ja.
Und wenn da einer aus der Reihe tanzt, da muss man alles daran setzen, den zu kriegen.
Ja. Die Kleinen und die Alten, ne?
Weil
die sind die Schwächsten. Ne? Und man muss ja auch sagen, finde ich, hier, auch wenn zwar der aktuelle Fall vielleicht dann zu einem traurigen Ergebnis führt, aber man schützt ja auch mögliche potenzielle weitere Fälle.
Ja,
ne? Das muss man sich ja auch mal klar machen. Also, ne, die Wiederholungsmöglichkeit, ne, bei Tätern, oder?
Ja, klar.
Ja.
Eine letzte Frage, die haben wir Heinz Sprenger auch gefragt und dann bin ich durch.
Alles klar,
dann bin ich auch durch. Ja, bitte. Und ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, aber dass ja auch die Verbindung zwischen Ihnen und Herrn Sprenger bestand, ne? Dass sie sich auch als Kollegen kannten und schätzten. Ne? Mhm. Hatten wir zum Glück auch schon bei uns. Und den haben wir nämlich zum Schluss auch gefragt. Das würde mich sehr interessieren. Ihre Arbeit, hat das irgendwas in Ihnen insofern verändert, dass Sie einen anderen Blick auf Menschen bekommen haben?
Stimmt.
Ne, die Welt irgendwie oder auch die Menschen einfach anders betrachten?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also vieles sieht man realistischer und bei vielen Menschen gehe ich auch vorsichtiger dran. Ich bin kein vorsichtiger Typ, ich bin eher so ein Klotzkopf, wie Ferch gesagt hat. ich werde schon manchmal aus meinem Umfeld beobachtet, wie ich mein Umfeld beobachte, sage ich mal so. Also, dass ich sage, jetzt von Manneken und erstmal gucken. doch, hat auf jeden Fall geprägt. Ja, es ist in der politischen Meinung hat das geprägt. Ich meine, mittlerweile haben wir auch, und das muss man einfach mal so offen sagen, auch jede Woche, wir haben das immer Länderspiele genannt, wo sich dann Syrien gegen Marokko wieder ein Messer in den Balch hämmert und dann Afghanistan gegen den und Kenia gegen den. Das passiert jedes Wochenende. Das schüttet die Mordkommission so zu und dann besteht ja jetzt schon die Gefahr, dass eben solche Fälle wie diese hier in den Hintergrund geraten oder schneller abgearbeitet werden wollen. Weil, genau. Aber wie gesagt, das verlangt unsere ganze Professionalität und unsere ganze Energie, diese Sachen zu klären für die Angehörigen und auch für mögliche für mögliche Wiederholungen, denn das sind potenzielle Zeitbomben, die da rumrennen. Ja, das sind Wahnsinnige. Und die einmal eine Grenze überschritten haben. Ja. Der Kollege hier von Felix und Lefke, der das damals bearbeitet hatte, hatte das genauso. Und nach dem ersten Mord hatte sein Konstrukt aufgebaut, wunderbar. Und dann hat er den dann noch Felix da hingelegt. Und dann war
Gäste, liebe Patienten.
Vorbei.
Geil.
Das ist doch ein mega schönes Schlusswort.
Das ist ja mega geil.
Da fragt sich doch jeder, ob ich im Altenheim bin. Oder?
Das schneiden wir raus, auf jeden Fall.
Ich glaube, euer Tier muss jetzt, glaube ich, zum Abendessen, ne? Ja. Oder? Sonst gibt es
nachher nichts. Wie denn überhaupt?
Gibt es nachher nichts mehr?
Wir haben jetzt 7 Uhr.
19 Uhr, genau.
Dann gibt es auch nichts mehr.
Aber oh, genau.
Dann ist gerade also, das Abendessen vorbei.
Sag mal, Sie haben zumindest ihn halt für die Pizza oder so besorgen.
Nee, ehrlich, das tut mir echt total leid. Genau, da müssen wir doch irgendwie eigentlich für Essen sorgen. Ja. Ne?
Nein,
das ist so für ein Schlusswort zumindest.
Aber Herr Thiel, also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und wirklich auch die persönlichen Einblicke und wirklich in die Zeit und haben Sie auch schon häufiger gemacht, aber an der Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön. Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Cool. Ja. Bis dann, tschüss.